Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Ich bin heute zu Gast bei True Love Tattoo in Düsseldorf. Vor mir sitzt Olaf Lobe. Olaf, grüß dich.
Guten Tag,
Herr Plöger. Wann hast du nochmal angefangen zu tätowieren?
Ich habe angefangen 1994.
Das heißt, du hast eigentlich schon dein 25-jähriges?
Ist mein 25. Jahr.
In diesem Jahr, 2019, ne?
Genau, ja. Also
hast du irgendwie gefeiert oder?
Nee, man muss ja warten, bis es vorbei ist, ne? Also ich sag mal so, im Februar, Februar 2020 habe ich dann 25 Jahre voll. Dann fängt mein 26. Jahr an, ja.
Fühlt sich das merkwürdig an? Kommt dir das genauso lange vor?
Ja, klar, das fühlt sich mega merkwürdig an. Du fühlst dich steinalt, ja. Was natürlich nicht wirklich stimmt, weil es gibt auch Leute, die tätowieren 30 und 35 Jahre und die lachen sich dann natürlich kaputt darüber, wenn ich sage, ich fühle mich voll alt, weil ich 25 Jahre tätowiere. Ne?
Aber die sehen nicht so alt aus, beziehungsweise die sehen nicht so jung aus, wie du nach 25 Jahren tätowieren.
Das ist manchmal eine Frage von Lifestyle vielleicht.
Boring Olaf wird er auch genannt.
Ich bin super langweilig, mega langweilig.
Ich würde tatsächlich noch ein Stück weiter zurückgehen in deiner Historie und dich einfach mal fragen, was war so die allererste Tätowierung, die du bewusst wahrgenommen hast, vielleicht als Kind oder so?
Ja, die erste, die ich richtig wahrgenommen habe als Kind, war in den 80ern haben in der Altstadt vor dem Karschhaus immer ziemlich viele Punker rumgehangen und haben halt einen angebettelt. Und ich weiß, dass ich irgendwie mit meiner Mutter in der Stadt war und irgendeiner uns angeschnorrt hat und der hatte halt Tätowierungen auf den Unterarmen. Das war ein so ein Ding, wo ich das so das erste Mal gesehen habe. Aber das war jetzt nicht so, boah, das will ich auch haben. Also da war ich klein, ne? Mhm. So. Und dann noch mal ein sehr geiles Erlebnis war, das war in den 80ern, am Hauptbahnhof, einen Tag vor dem Europameisterschaftsspiel Holland-England.
In welcher Stadt war das ganz kurz?
Auch in Düsseldorf.
Ach so, sorry, genau.
Hatte ich. Alles ja, hier okay. In Düsseldorf. Ne? Und da gab es nach dem Spiel am Abend amtliche Ausschreitung oder am Nachmittag schon gab es ordentliche Ausschreitungen direkt am Hauptbahnhof. Also ich habe hinterm Bahnhof gewohnt.
Ach, die 80er.
Ja, nee, war jetzt nicht so geil. Ne? Aber Da habe ich halt hinterm Hauptbahnhof gewohnt und der Bus hat am Bahnhof nicht gehalten, weil da die ganze Zeit nur Stühle und alles Mögliche durch die Gegend geflogen ist und die sich von der einen Ecke in die andere gejagt haben, aber richtig viele. Und am Tag vorher sind die ganzen Engländer schon gekommen. Und da waren englische Skinheads standen da am Bahnhof. Die sahen aus, Alter, wie aus einem Conan, wie aus einem 80er, also eine Mischung aus Conan der Barbar und Blade Runner. Mhm. Weil da war ein Typ, Alter, der hatte einfach ein Spinnennetz im Gesicht. Und der sah so finster aus.
Ey, totaler Irrsinn. Ich habe tatsächlich, das war auch eine meiner ersten Tätowiererlebnisse, da war ich noch am Apollo-Kino in der Gelsenkirchener Innenstadt. Ich komme aus Gelsenkirchen. Ja. Und da rannte auch so ein Typ lang, der hatte ein Spinnennetz im Gesicht. Bist du sicher, dass das ein Engländer war?
Der war ein Engländer, ja. Waren halt viele. Und die sahen alle, also ja, das waren so richtig klassische 80er-Jahre Hooligans, Skinheads.
Böse Menschen.
Ey, die waren finster und ich war so, weiß nicht, keine Ahnung, ich war halt irgendwie so ein Teenie und hatte so, war halt so auf Punkrock, New Wave. Ich hatte auf jeden Fall, weiß nicht, Harrington, unten Haare abrasiert, oben schwarz gefärbt, bla. Und das war auf jeden Fall nicht so eine Zeit, wo sich alle Subkulturen total gut verstanden haben. Ne? Also ich tippe mal, also ich war halt wirklich ein Kind und ich glaube, wenn ich ein paar Jahre älter gewesen wäre, hätte ich direkt ein paar in die Fresse gekriegt. Mhm, ne? Und das war aber, in dem Augenblick war das nur so, guck mal, der kleine Junge hat scheiß drauf. Ne?
Weil du dich ein paar Jahre später schon so ein bisschen eher...
Nee, ich glaube, ich wäre...
Positioniert hattest, oder?
Nee, nicht, noch nicht mal positioniert, sondern das war halt einfach, ich glaube, in deren Kopf war das so, wir haben jetzt eh keine Zeit dazu oder Kinder schlägt man nicht.
Ja, ja, okay.
Ne? Also das, aber der war halt einfach so, vom Look her war das so, Alter, das auf jeden Fall Kriegsbemalung Deluxe, das war richtig finster.
Also klingt ja eher negativ behaftet. Ne?
Ja,
es gibt ja auch diese Geschichten so, mein Onkel hatte was auf dem Unterarm, fand ich sofort toll und ich dachte, irgendwann werde ich mal tätowiert.
Tätowierungen haben ganz lange überhaupt gar keine Rolle für mich gespielt, tatsächlich.
Wann setzte das denn ein?
Das hat eigentlich erst damit angefangen, dass eine Freundin von mir sich hat tätowieren lassen bei Greg Ori in Holland. Aber war mir überhaupt gar kein Begriff. Ne?
Das war Anfang der 90er?
Genau, und das fand ich dann so ein bisschen spannend. Und sie und ihr Freund wollten irgendwie in Düsseldorf, also keiner von uns hatte Ahnung vom Tätowieren, abgesehen davon, dass die sich haben tätowieren lassen. Ne? Und jetzt auch nicht so, wie man sich heute tätowieren lässt, sondern ich lasse mir eine kleine Tätowierung machen und das ist schon total aufregend. Mhm. Und sie sagten dann so, ey, lass uns doch einen Laden in Düsseldorf aufmachen. Und ich habe zu der Zeit irgendwie viel gezeichnet und so, ne? Und wir kannten uns, dann sagten die so, ey, weißt du was? Du lernst einfach tätowieren und wir machen zusammen einen Laden auf. Und ich habe dann gedacht so, boah, das hört sich auf jeden Fall, also von allen Optionen, die ich gerade in dieser Situation hatte, was meine Zukunft anging, habe ich gedacht, ja, boah, das hört sich geil an. Das ist ein richtig spannendes Abenteuer.
Aber du brauchtest quasi ihre Rampe, die sie dir gebaut hat, weil selber hättest du diesen
Schritt erstmal gar nicht. Selber wäre ich noch wahrscheinlich, ey, wer weiß, vielleicht hätte ich mich gar nicht tätowieren lassen. Also es war richtig, ich bin so richtig rumgeeiert halt. Ne? Also ich hatte gar keinen Plan.
Hast du Abi gemacht? Und
ich habe Abi gemacht, habe dann angefangen, so mich zu bewerben für Grafik und Design, aber mega halbherzig, weil ich auf diese ganze Werbekultur eigentlich, also eigentlich ging es nur darum, so ey geil, da kann ich mich so durchmogeln und kann die ganze Zeit was zeichnen und womöglich, ich habe noch nicht mal daran gedacht, damit Geld zu verdienen, sondern es war erstmal so, ey, dann hast du ein paar Jahre Ruhe, dann studierst du irgendwas.
Vor allem von deinen Eltern vielleicht, so der Junge macht ja was.
Ja, du hast auf jeden Fall den Druck weg, dass die Erwartungshaltung da ist, dass du irgendwas machen sollst. Ne? Und das war so das einzige Ding und währenddessen kam die halt mit dieser Idee dazwischen und das war so, boah, Killer, das ist ja.
Aber krass auch, ich meine, eigentlich lernt man ja erst tätowieren.
Nee, eigentlich
in einem Laden, also, den es schon gibt.
Ja, eigentlich ist es das, was man ja selber vielleicht von Lehrlingen heutzutage dann, oder heute ist eh vorbei mit Lehrern, aber ne, das, was du erwartet hast.
Ist eh gelutscht.
Ja, was du erwartet hast, wäre vielleicht eher so, du lässt dich erstmal tätowieren, dann lässt dich nochmal tätowieren und dann merkst du so, boah, ich finde das mega und dann fängst du an zu zeichnen und dann schleppst du das Zeug zu dem Tätowierer, wo du dich hast tätowieren lassen.
Zeichne Mappe.
Und dann entweder du bist so dreist und fragst selber oder du wirst gefragt, weil du da den ganzen Tag tonnenweise Zeug anschleppst. Und ich bin eigentlich schon so ein Typ wie ich bin schon der Sargnagel fürs klassische Tätowieren gewesen. Ich hatte gar keine Ahnung, nichts, irgendjemand anders hat mich auf die Idee gebracht. Und ich bin allerdings dann ab dem Augenblick, wo ich damit angefangen habe, übelst entflammt. Also das war dann schon.
Aber um es jetzt mal so ein bisschen einzuordnen. Ihr habt mit dem Laden angefangen?
Nee, das war noch viel besser. Also keiner wusste irgendwas von gar nichts.
Ja, ihr wusstet nur, wir machen Tattoo-Shop.
Ja, nee, also das war so, ihr Freund hatte Geld geerbt und das sollte irgendwie investiert werden. Ja. Und ich habe einen Cousin in Finnland, der hat zu dem Zeitpunkt schon tätowiert, schon 6 oder 7 Jahre, hat in Helsinki einen Laden. Und die haben mich halt darauf angesprochen und dann war das halt, dass ich gesagt habe, ey, ich habe einen Cousin.
Der könnte mir was zeigen.
In Helsinki, der wäre wahrscheinlich bereit, mir irgendwas zu zeigen.
Hattest du denn Kontakt zu dem? Oder?
Ja. Wir hatten halt einfach so familiäre
Meinung. Hallo, ich bin übrigens den Cousin, den du nicht kennst, kannst du mir tätowieren.
Nee. Meine Mutter ist halt aus Finnland, ne? Und das war halt so, wir kennen, also der ist halt 10 Jahre älter als ich und wir kennen uns halt eigentlich, also wir kennen uns super gut, ne? Und dann habe ich den beiden gesagt, weil die hatten ganz verrückte Ideen, die haben einen Tätowierer gesucht übers Arbeitsamt, den die dann mit in den Laden packen wollten, der mir dann was zeigen sollte. Also richtig
schwachsinnig. Also Arbeitsamt war damals so ein bisschen Instagram, ja?
Richtig schwachsinnig, also richtig bescheuert. Und dann habe ich, aber ich war sofort richtig on fire. Und dann habe ich meinen Cousin halt angerufen, habe das mit dem besprochen. Der war so ein bisschen nicht widerwillig, aber der war schon so, ja, weil du aus der Familie bist, könnte ich dir eventuell was zeigen. Und ich hatte überhaupt nicht diese Ahnung, also dass Informationen rausgegeben werden wie Diamanten, weißt du, dass ja, keine ja, Sau dir irgendwas erzählt. Ne? Ja, ja. Dann bin ich da hingefahren.
Waren deine Eltern da schon involviert? Wussten die schon von deinen Plänen?
Ach, mein Vater war es egal, meine Eltern waren geschieden.
Okay. Ne?
Und meine Mutter war so, ja, ja, Hauptsache der Junge macht irgendwas und hat Spaß daran. Ne? Und dann bin ich zu meinem Cousin gefahren, der hat mir so ganz rudimentäre Sachen gezeigt und erklärt.
War das ein guter oder
ja,
tätowiert
doch,
der immer ist, noch? Oder?
Der tätowiert immer noch, ja. Der tätowiert jetzt mittlerweile seit 35 Jahren.
Und er macht okay Sachen?
Ey, der ist halt ein richtig solider Tätowierer. Ja. Du kriegst alles bei dem.
Ja, ja.
Ne? So. Und der hat mir vor allen Dingen was natürlich, ey, was ich damals überhaupt nicht zu schätzen wusste, der hat mir halt eine Liste in die Hand gedrückt. Das kaufst du da, also wo ich mein Equipment überhaupt herkriege.
Telefonnummer, Mickey Sharps und sowas?
Mickey Sharps, ja, Walling & Rogers, noch so ein anderer Vertrieb aus England, ne? Und der selber.
Was ein Riesengeschenk ist, glaube ich, zu der irre, Zeit. Ne? Unfassbar, oder?
Und vor allen Dingen hat der sich das alles selber erarbeitet, weil der das selber, also der hat halt super viel selber gemacht.
Hast du echt Glück gehabt, dass du den
Cousin hattest? Ich habe total Glück gehabt, ja, sonst wäre das nie was geworden, im Leben nicht.
Krass, halt, ne?
Und mit dem Wissen bin ich dann zurück nach Deutschland gekommen und habe übelst fleißig zu Hause auf kiloweise Schweinehaut geübt.
Mhm.
Habe mich dann selber tätowiert, habe einen Kumpel von mir tätowiert.
Was war dein allererstes Tattoo?
Ich habe mein Tribal tätowiert natürlich.
Bitte?
Tribal, 90er Jahre.
Hast du das noch?
Nee, ist gecovert.
Okay. Ja, ja.
Vorbei.
Auf dem Bein?
Auf der Schulter. Also das, was ich selber gemacht habe, habe ich noch am Fuß.
Ah.
Und genau, also mich tätowiert, einen Kumpel tätowiert. Ich habe meinen Cousin tätowiert, mein Cousin hat mich tätowiert.
Ja.
Und dann ging's los, dann bin ich nach Hause gekommen, hab das Equipment gekauft und der Deal damals war
was
eigentlich
echt wahrscheinlich nicht günstig war, ne?
Naja, nee, für damalige Verhältnisse alles aus den USA, du musst es schriftlich bestellen, du musst Geldanweisungen, also ich meine, das war halt voll.
Aber du konntest das einfach bestellen?
Ja, klar.
So, weil du die Kohle hattest, die haben jetzt nicht nachgefragt, wo ist deine Lizenz oder sowas?
Nö.
Sondern Amis und die wollen
Spalding,
dann halt.
Spalding war damals schon so,
großes
du willst
Ding.
Tätowiersachen, du konntest ja auch Starter-Kits bei Spalding kaufen.
Ja,
ne?
Ja, okay.
Und dann habe ich die Sachen geholt und dann habe ich quasi auf Schweinehaut angefangen zu üben. Ne? Und danach kam dann bin ich wieder zu meinem Cousin gefahren und habe wieder irgendwie dem Sachen gezeigt. Und dann, genau, dann hat er mich tätowiert, ich habe ihn tätowiert, dann bin ich nach Hause, dann habe ich meine Kumpels tätowiert. Und so selbstgestochene Sachen überstochen.
Halt, ja, ne? Okay, du hast so ein bisschen zu Hause tätowiert. Und wann warst du zum ersten Mal in einem Laden oder wann hast du zum ersten Mal im Laden gearbeitet?
Das erste Mal im Laden gearbeitet habe ich, glaube ich, 95, glaube ich. 95,
war das dann 96. In dem Laden, den deine Freundin vorhatte?
Nee, gar nicht. Nein. Das ist sofort in die Binsen gegangen,
das ist
natürlich.
Binsen,
das hat überhaupt nicht geklappt, weil eigentlich war ihr Freund mit der im Erbe, war eigentlich der Geldgeber. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt von meinem gesparten Geld schon, weiß nicht, 8.000 Mark für Equipment und Flüge und so ausgegeben.
Ja,
und der Deal war irgendwie, er würde das alles bezahlen, ich würde auf Prozenten für sie arbeiten, der ganze Scheiß. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, so, ich bin super schlecht, ich kann gar nichts. Ja. Wenn die mich in den Laden setzen und ich irgendwie Kundschaft tätowieren soll, werden wir alle verprügelt, zu Recht.
Okay.
Ne? Und dann war halt so das Ding, dass ich gesagt habe, ja, okay, was ist denn jetzt mit dem Geld? Ne? Und er sagte, ja, habe ich nicht, weil das ist gerade woanders.
Und dann habe
ich gesagt, ganz ehrlich, komm,
wir
knicken die Idee. Und dann habe ich erstmal bestimmt ein Jahr zu Hause tätowiert. Ungefähr ein Jahr habe ich zu Hause tätowiert und dann war ich in Dortmund auf der Convention, habe da den Hennis kennengelernt, beziehungsweise ich habe den einfach angequatscht, ne, weil der so Sachen gemacht hat, die damals keiner gemacht hat. Ne? Der
total
hat halt damals schon,
verdreht,
also du hast halt gedacht, der kommt aus Kalifornien.
Verdreht, Chrom.
Genau, Chrom, getweakt,
alles.
Bunt wie Sau,
so
eine Mischung aus Comic, Graffiti, Illustration.
Ja.
Konntest du mit nichts anderem vergleichen, was es sonst gab.
Genau.
War der Einzige in Deutschland, der so Sachen gemacht hat. Ne?
Ich weiß, ich habe ja einen Arm von ihm.
Genau,
und, da
ne? Und das war halt
für,
so,
ne?
Das war halt was ich eigentlich nur aus Magazinen kannte, aus San Francisco oder aus der Bay Area.
Ja.
Und dann habe ich den angequatscht und habe dem Fotos gezeigt und hatte auch einen Kumpel dabei, der irgendwie so schwarz-grau Sachen von mir hatte. Und dann sagte der Hennis, ey, gib mal deine Nummer. Wir könnten vielleicht jemanden gebrauchen.
Und das war bei, wie hieß der, Dietmar Wurst?
Das war bei Dietmar Wurst in der Dortmunder Nordstadt, Laden, ja, ne? Boogie genau. Down Dortmund.
Und da hast du dann ein bisschen angefangen zu arbeiten?
Da habe ich richtig angefangen zu arbeiten. Mhm. Ne? Das war halt so, dass der Dietmar vor allen Dingen auch gesagt hat, also ich meine, ey, ich sehe ja immer noch aus wie ein Milchbubi und damals war es noch schlimmer.
Ja.
Und dem war es alles scheißegal. Der war so, okay, du klaust nicht, cool.
Ja. Du hast eine Hose an.
Du hast eine Hose an.
kannst bei mir arbeiten.
Du kannst tätowieren. Also ich habe da einmal vortätowiert. Ne? Ich habe einen Kunden von mir dahin mitgenommen. Ja. Das war auch geil. Ich habe meine Maschinen vor Aufregung zu Hause vergessen. Habe dann mit irgendwelchen Maschinen da im Laden tätowiert, die der irgendwo aus der Schublade geholt hat. Die ist beim Tätowieren auseinandergefallen. Das war richtig geil. Da ist erstmal die Kontaktschraube weggeflogen. War das
eine Maschine von Hennes oder von?
Nö, es war irgendeine alte Maschine vom Dietmar, die irgendwo in der Schublade rumlag. Ja, okay. Ne? Und ich so, fuck, ich habe meine Sachen vergessen und so. Und er so, ja, hier, nimm das. Dann habe ich den einigermaßen okay tätowiert, meinen Kunden, und dann hatte ich den Job. Und dann bin ich immer jeden Tag nach Dortmund gefahren.
Das war im Jahr?
95.
Wie sah der Laden aus? War das so ein Tattoo-Biker-Shop, wie man
sich das vorstellt? Das war ein richtiger Biker-Shop. Südstaaten-Fahne an der Wand.
Ja.
Von außen einfach nur mit schwarzem Vorhang, Molton zugehängt.
Ja.
Wenn du reingekommen bist, hat dich erstmal ein Hund angebellt.
Direkt Scheißlaune.
Ja, aber war cool. Also ich meine, das war, ich kannte das halt nicht anders und ich fand das alles mega spannend. Ich fand es super geil, in so einer Parallelwelt, in so einer Subkultur, habe ich mir damals gar nicht gedacht, ich gehe jetzt in eine Subkultur, sondern es war einfach nur so, Alter, das ist super.
Ja.
Ich hatte auch überhaupt gar keine Idee dafür, was die Dortmunder Nordstadt zum Beispiel ist. Ne?
Ja.
Für mich war das einfach heutzutage nur so, ja, du musst halt nach Dortmund fahren, man fährst halt nach Dortmund. Ne? Ich meine, ich habe jetzt auch in Düsseldorf nicht in der besten Gegend gewohnt. Ne? Ich habe halt damals hinterm Bahnhof gewohnt, wo das Junkie-Paradies schlechthin war in den 90ern.
Ja.
Aber das da in Dortmund, da war nochmal eine Schippe drauf auf jeden Fall. Aber es war scheißegal, also weil du hattest halt auch geile Sachen. Ne? Du hast halt Nutten tätowiert, du hattest Kunden ohne Zähne, irgendwelche und auch also eine harte Mischung natürlich, ganz normale Leute, ne? Weil es gab nicht so viele Läden. Das heißt, ganz normale, seriöse Leute, die Bock auf Tätowieren hatten aus Dortmund oder aus dem Ruhrgebiet, sind halt auch in den Laden gekommen. Aber natürlich auch irgendwelche Leute, hey, Frauen ohne Scheiß, Zähne weg, Unterhemd an, Titten gucken links und rechts raus, Dose Bier in der Hand und dann so, ja, hier, was kostet der kleine Wasserkopfteufel da, ne? So ein Hot Stuff.
Ja.
Aber der hieß natürlich damals nicht Hot Stuff, das war der Wasserkopfteufel, ne? Und die hast du dann tätowiert.
Gab es, wenn du an diese Zeit denkst, vielleicht so eine Anekdote, die dir auf einer Party immer eigentlich sofort einfällt, wo du dachtest, so das bringt es eigentlich auf den Punkt, wie das Arbeiten in dem Laden damals war.
Ja, dass der Dietmar mir gesagt hat, ja, der hat mich gefragt, wen hast du jetzt als nächsten Kunden? Ich sag den so und so. Und er sagt, oh, da musst du dir Mühe geben, das ist ein richtig guter Einbrecher. Das war die Referenz zum Beispiel. Dann hatte ich Kunden, die Termine abgesagt haben, weil die gesagt haben, ja, nächsten Termin muss ich absagen. Ich muss wieder rein. Und ich natürlich völlig verblödet. Ich so, rein? Wohin? Ja, ich muss in den Bau. Ach so, ja, okay, ja, dann meldest du dich wieder, ne? Und auch eine gute Anekdote war.
Hast du ihm deine Visitenkarte gegeben? So, ey, die anderen Knackis, wenn die deine Tattoos geil finden.
Ja, nee, da hatte ich noch gar keine eigenen Visitenkarten. Nee, nee. Okay. Und eine andere Nummer war auch direkt, war auch sehr
Instagram
gut.
Auch nicht, ne?
Es gab kein
1996.
Internet. Es gab kein Internet.
Ich weiß, Mann.
Analoges Wählscheibentelefon mit einem Aufkleber drauf. Achtung, dieses Telefon wird abgehört.
Natürlich.
Ich war alleine im Laden, Anruf kommt. Ja, hier ist der so und so, ist mein letzter Anruf aus der JVA. Sag dem Dietmar, das nächste Mal, wenn er mich besucht, soll er eine Spielkonsole mitbringen. Ich war ganz brav. Ich so, ja, mache ich auf jeden Fall. Sage ich dem Dietmar, okay, tschüss. Ne? Und dann denkst du auch nur so, Alter, was ist hier los? Reichlich solche
Sachen. Nee, du bist gut mit deinem Mikrofon. Ich sehe hier, dass du ein bisschen leiser bist als ich. Deshalb habe ich meins ein bisschen weiter weggemacht. Du machst am besten gar nichts an deinem Mikrofon. Ja. Wir sehen übrigens fantastisch aus.
Finde ich auch. Cool.
Pitcock des Teufels Steuerknüppel im Landeanflug auf Düsseldorf, Alter.
Ja,
Bimmel und Bommel.
Es gibt Teile, auf denen man Bomben abwerfen
will nicht oder und kann nicht, sitzen zusammen in einem Tattoo-Laden und reden. Du hattest es gerade eben schon erwähnt, den Hennes, und dass du Sachen gesehen hast, die er gemacht hat, die du eigentlich nur aus amerikanischen Magazinen kanntest. Bay Area, Grimy, Markus Pacheco und so.
War Grimy damals noch gar nicht.
Okay. Was war so der erste Tätowierer, den du in einem Magazin gesehen hast, wo du dachtest so, Alter, das ist nicht nur Next Level, das ist komplett eine andere Liga, sowas, dass es sowas überhaupt gibt.
Markus Pacheco.
Ja.
Markus Pacheco, Aaron Kane.
Ja.
Eigentlich beide gleichzeitig.
Ja.
Und das war auf jeden Fall so, buff.
Ja.
Ne? Okay. Das, was ich heute geil finde, fand ich damals natürlich total beschissen. Ne?
Also dieses bolde, traditionelle.
Traditional habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ich auch nicht.
Ich habe es gar nicht gerafft. Ich habe Sachen gesehen von einem Eric Maske, glaube ich, oder vom Sunny.
Sunny Tough.
Ja, genau. Ja. Ne? Und so Sailor Jerry Flash, da war es, die tätowiert haben. Und ich habe es überhaupt nicht gerafft. Ich war viel zu blöd. Natürlich. Ich habe es einfach überhaupt nicht verstanden.
Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ein 97er oder 98er Tätowiermagazin, Interview mit Tom Grundmann. Haben sie gefragt, deine Lieblingstätowierung? Und er hat gesagt, Schädel und Schlange von Bob Roberts.
Ja.
Und ich war auch voll auf diesen Kubismus-Strahlenfilm und was nicht genau. Alles. Und ich so, hä?
Ja.
Wie? 20 Jahre später? Ja, Mann.
Genau ja, ey, das dauert halt, ne? Es ja. ist, man lernt nie aus. Ne?
Muss die Bildsprache erstmal.
Also früher fand ich Jill Monty-Schädel doof und heute finde ich die cool. Ne? Ich finde aber deswegen nicht Markus Pacheco scheiße heutzutage. Ich finde Markus Pacheco immer noch Bombe. Ist immer noch
ein Was ich eigentlich so ein bisschen schade finde, dass dieser Stil, dieser, ja, also ich sage jetzt einfach mal, dieser Markus Pacheco-Stil, den macht ja gar keiner mehr, außer Markus Pacheco. Adrian Lee macht ein bisschen
der,
was.
Also
was
in der so Markus selber macht den ja auch nicht mehr. Der macht ja viel so, die Dinger heutzutage von dem sehen ja viel mehr aus wie Ölmalerei. Ne? Aber das Problem daran ist, glaube ich, dass die, das ist halt geile Illustration, aber es hat nicht diese ikonografische Kraft wie Sachen von Bob Roberts. Und das hat nichts damit zu tun, zwingend, dass sie von Bob Roberts sind. Ne? Aber ey, ein Schädel mit einem Dolch durch und eine Rose und ein Adler,
mega.
Das halt tätowieren.
More goes not.
Ne? Ja. Also du kannst natürlich tätowieren auch einfach als Medium sehen, wie Aquarellfarbe oder Acrylfarbe und damit versuchen zu machen, was du willst.
Dann hat das aber nicht so eine Power, nicht so einen Impact.
Es ist halt was anderes.
Genau,
halt,
richtig,
ne? Du benutzt es halt einfach als Medium, um deine Kunst, obwohl es soll gar nicht so negativ klingen, ne? um deine Sachen zu machen. Und wenn es Leute gibt, die das geil finden, dann ist es okay. Aber es ist was anderes halt, ne?
Ich kenne aber, ich glaube, ich habe erst mal eine Arbeit von dir gesehen. Ich glaube, Carlos Brust.
Ja,
Carlos,
der aber mit dem Hennes Auge
gelernt hat, genau. Und das war eine traditionelle Tätowierung. Und du hast ja diese Pacheco oder Grimy, diese abgefahrenen Sachen, also so ein bisschen den Weg, den der Hennes ja dann gegangen ist.
Den habe ich zum Beispiel nie so nachvollzogen.
Richtig, genau, darauf wollte ich hinaus. Warum war schon so früh für dich klar, du willst es in traditionellen Bahnen halten?
Da muss ich mir jetzt selber leider in die Beine grätschen. Ne? Meine Fähigkeiten zu zeichnen reichten nicht annähernd aus, um das so machen zu können.
Hast du es denn mal versucht?
Ja, klar, ich habe auch so Sachen gemacht. Also ich habe so Arme, so kubistische Arme mit einer Motte und Hochhäusern und so. Das hat schon funktioniert. Ne?
Ja.
Aber um die Sachen machen zu können, die Aaron Kane damals gemacht hat oder die der Markus damals gemacht haben, dafür musstest du richtig gut zeichnen. Da musstest du ein richtig guter Illustrator sein. Ich meine, der Markus hat Kunst studiert in New York an der School of Visual Arts. Ne? Und ich habe einen Scheiß studiert, Alter. Ich war in Dortmund in der Nordstadt und habe Wasserkopfteufel tätowiert. So. Und der Knackpunkt war tatsächlich, als ich angefangen habe, beim Kai zu arbeiten.
Ja.
Da habe ich
Kai Schmidt, Kalitos Way.
Kalitos Way, Kai Schmidt, Kalitos Way.
Welchen Jahr war das? 98, 99?
Ja, 97, 98 auf jeden Fall sowas. Ne? Das war
also
dann
so lange warst du dann gar nicht in Dortmund in dem Laden?
Nee, anderthalb Jahre ungefähr.
Ja,
ne? Und als ich zum Beispiel aber in Dortmund gearbeitet habe, bin ich auch das erste Mal nach San Francisco geflogen. Eigentlich wollte ich mich tätowieren lassen, habe aber überhaupt nicht diese Dimensionen erfasst, was die Wartezeiten von meinen Helden angeht.
2 Jahre plus.
Ich war völlig verballert.
Ja, ja, ja.
Und alle Informationen, die ich hatte, hatte ich natürlich nur aus Magazinen.
Und du so, ey, Grimy, ich muss wieder rein.
Ja, nee, das war, ich glaube, der Grimy hat da noch gar nicht gearbeitet.
Okay.
Da bin ich aber zum Markus, zu Primal Urge gegangen und dachte, ich könnte mich tätowieren lassen. Und die waren nur so, ja, in anderthalb Jahren.
Du hast da vorher nicht angerufen.
Nee, ich bin einfach da hingefahren.
Alter, das ist schon sehr blauäugig.
Ja, ja, total bescheuert. Ach, das war eine der blauäugigsten Reisen ever.
Ne? Hast du da überhaupt ein Tattoo gekriegt?
Ich habe gar nichts gekriegt. Ich habe einen Haufen Geld ausgegeben, ich habe Arsch voll Bücher gekauft.
Oh, immerhin.
Und es war auf jeden Fall ein Killer. Ich habe alle Läden abgeklappert, also hier von Erno, Mike Davis der Laden.
Everlasting?
Everlasting, yeah. Tattoo City, Primal Urge.
222 gab es da noch gar
nicht. 222 gab es, damals noch nicht. Nee,
okay.
Bei 222 war ich auch, aber das kam alles erst viel, viel später. Oder nicht viel später, aber das war die Lernkurve, kam dann tatsächlich mit Kalitos Way in Duisburg. Das war dann auch der Zugang zu diesem richtigen klassischen Tätowieren. Ne? Das war dann das erste Mal, dass ich überhaupt gerafft habe, so, okay, wer ist Bob Roberts, wer ist Ed Hardy überhaupt?
Mhm.
Weißt du? Das war mir vorher alles.
Weil Kai da schon ein ganzes Stück weiter war und die einfach viele Sachen gezeigt hat. Was war denn eigentlich der Grund in Dortmund? Klar, jetzt im Nachhinein ist der Grund offensichtlich, aber was war so der Cut in Dortmund, dass du gesagt hast, ich möchte in einen anderen Laden?
Ach so,
hast du einfach gesehen, dass der Kai ist ein geiler Tätowierer und ich kann mit dem menschlich gut oder wie war das?
Also ich habe hab Kai und Ingrid kennengelernt oder das erste Mal gesehen auf der Convention in Essen. Da bin ich
Essen gab es eine
Convention. In Essen gab es noch ganz kurz eine Convention. Mhm. Und die wurde gemacht, ich weiß gar nicht, wer die gemacht hat. Und ich bin da mit so einem Mäppchen rumgelaufen, mit Zeichnungen. Und der Kai hat tätowiert. Ich habe dem beim Tätowieren zugeguckt und war mega beeindruckt von den, einfach von den Fähigkeiten. Ne? Der hat so einen schwarz-grauen Engel tätowiert und mir ist echt die Kinnlade auf den Boden gefallen, weil ich überhaupt nicht gerafft habe, wie man so tätowieren kann. Mhm. Dann habe ich da am Stand rumgelungert, hatte meine Mappe unterm Arm und die hatten gerade ihren Laden in Duisburg neu aufgemacht und haben ein bisschen gequatscht. Ich habe ihm meine Zeichnung gezeigt und er sagte, ey, wir haben den Laden gerade aufgemacht. Im Moment brauche ich niemanden, aber ne, guck mal, wenn der Laden gut läuft, kannst du ja mal vorbeikommen, können wir mal gucken, bla. Ne? Ja. Und dann bin ich irgendwann auf der Fahrt nach Dortmund, bin ich eine Stunde früher losgefahren, bin da mal ausgestiegen, stand vorm geschlossenen Laden, habe mal durch die Scheibe geguckt und irgendwann bin ich halt vorbeigefahren und habe gesagt, hey, hallo. Und dann hat sich das so ergeben. Plus, der Hennes hat zur gleichen Zeit aufgehört und hat dann bei Feinlein in Düsseldorf gearbeitet. Ah, okay. Also erst ist der Hennes ist gegangen, ist nach Düsseldorf gegangen. Und
der einer deiner besten Freunde ist?
Ja, auf jeden Fall, klar, ne, das war so mein
also Hennes und Olaf kenne ich
mein
so.
Mein Mentor ist jetzt nicht, ne.
Aber ihr habt viel zusammen gezeichnet.
Wir haben super viel zusammen gezeichnet, ja. Und der war halt auch immer derjenige, wo ich hochgeguckt habe, wo ich gedacht habe, so, ja, das ist geil, sowas will ich machen, den frage ich da, oder fragen ist jetzt, ja, frage ich oder ich gucke und der sagt mir, ey, ist scheiße oder nicht. Also auf jeden Fall auch beide mit der gleichen Begeisterung, weil der auch die Sachen so, weil wir die gleichen Sachen gut fanden,
ja.
Halt, ne? War das halt so, ey, wir sind halt so Buddies, weil wir beide die gleiche Art von Tätowierung abfeiern und deswegen, das war halt so.
Und da gab es ja auch nicht so viele in Deutschland. Nee,
gab's gar nicht.
Also das erste so klassisch traditionell, was mir so aufgefallen ist, war dann halt so ein Ilja.
Genau.
Ne, Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich glaube, 97 hat er den Laden damals, ja, in der Gerlingstraße. War ich
bei der Eröffnung.
In der Essener Innenstadt aufgemacht und auch das Erscheinungsbild des Ladens damals.
Das war, ja, klar.
Das war eine ehemalige Kunstgalerie und ich dachte so, Alter,
ja, was ist das denn? Also, so ist Tätowieren auch krass. Das war so Ilja, der Gregor aus Duisburg jetzt, ne?
Krefeld früher.
Ja, früher Krefeld, genau. Ja. Also der Gregor, der Ilja, Tom und Mathis.
Kai.
Ja, der Kai, aber der Kai ist ja älter als wir. Der Kai hat ganz anders angefangen zu tätowieren. Ne? Also der Kai ist eher so eine Generation wie
Freddy Andreas Köhn zu der Zeit.
Genau, der Andreas schon, klar. Genau, klar, auf jeden Fall. Stimmt, der Andreas auf jeden Fall. Und der Kai war eher so eine Generation wie Freddy Corbin.
Mhm.
Ne? Das ist so die Altersklasse. Also der Kai ist nochmal, das ist nochmal
nicht 10 Jahre älter, aber
eine Generation, ja, ja, 10 Jahre älter und eine Generation irgendwie davor halt, ne? So dieses Zwischenstück. Der ist so die gleiche Zeit wie Freddy Corbin, Eddie Deutsche, so, ne? Und wir sind halt eher gleiche Alter wie, ich bin jünger als Aaron Kane und als Herr Markus, aber so ungefähr die gleiche Zeit. Der Grimy ist so alt, also, ne, das ist so die gleiche Altersgruppe auf jeden Fall, ne?
Und in Duisburg, also bei Kalitos Way, warst du relativ lange, ne?
Da war ich glaube, 7 Jahre fest. Ja. Und dann hatte ich ja meinen 4-jährigen Ausflug nach Berlin und habe aber die ganze Zeit immer noch da als Gast gearbeitet, richtig oft, in also sehr regelmäßigen Abständen. Ne? Immer alle paar Wochen war ich und dann auch für einen längeren Zeitraum da.
Ich möchte mal so ein bisschen rausgehen aus diesem Abklappern deiner Biografie.
Ja.
Da finden wir eh noch den Anschluss. Aber einfach mal fragen, wenn man 25 Jahre, fast 25 Jahre, das Jahr muss ja erstmal, Februar 2020, sagst du,
ne? Ja.
Hat man da zwischendurch mal, ja, nicht ein Burnout oder so, aber zwischendurch einfach überhaupt keinen Bock mehr aufs Tätowieren? Ja, oder also, hast du die Flamme wirklich echt immer am Kochen gehalten und hattest eigentlich
Nee, du hast immer mal so einen Downer zwischendurch.
Ja.
Ist wie eine Ehe, glaube ich, ne? Du hast auf jeden Fall Zeiten.
Gibt es dann da Gründe oder ist das dann einfach so ein zeitliches Ding, wo du denkst, so, boah, Alter.
Ja, doch, klar, gibt Gründe. Gibt so Konstellationen einfach, ne? Aber am Ende, jetzt rückblickend, wenn ich so was älter bin, kann ich eigentlich immer sehen, dass das die, du bist es eigentlich, ich will gar nicht sagen Schuld, aber es liegt so in deiner Verantwortung, ne? Du kommst halt, gerade wenn du in so einem Streetshop arbeitest, du kommst halt super schnell in so einen Trott rein, der tatsächlich die gleiche Tretmühle sein kann, wie im Büro zu arbeiten.
Mhm.
Ne? Ich will das nicht vergleichen mit anderen Jobs, weil das ist manchmal körperlich anstrengend, aber wenn ich jetzt einem Dachdecker sage, Tätowieren ist körperlich anstrengend, dann lacht er sich kaputt halt. Ja. Ne? Mhm. Zu Recht auch. Ne? Ja. Aber du kommst halt in den gleichen Trott rein. Ne?
Ja, aber es ist auch ein anderer Stress, weil der Kunde zahlt relativ viel Geld.
Ja, und du hast diese ganze Zeit diese Erwartungshaltung und desto mehr Custom Work dazu kommt, desto stressiger wird die Sache eigentlich, ne? Aber du hast auf jeden Fall so Augenblicke, wo du einen richtigen Durchhänger hast und dann ist es halt, an dir, dich wieder neu zu motivieren und Wege zu finden, das wieder geil zu finden oder auch einfach zu begreifen, so Alter, du musst mal eine Pause machen vielleicht.
Ne? Hast du mal eine Pause gemacht?
Ja, dieses nach Berlin gehen war nicht so eine richtige Pause.
Aber da war wenig zu tun für dich da und war deshalb war
gar nichts zu tun. Krass. Halt, ne? Das war so, ich hätte auch mit
einer. Weil keiner deinen Stil mochte oder weil es da so viele
Tätowierer gibt? Keine Sau interessiert sich für dich, wenn du nach Berlin gehst. Ja. Ne? Also wirklich, das ist so wie, ich hätte auch mit einer Gitarre da hingehen können in der Erwartung, ich spiele in einer Band und werde berühmt, weißt du? Mhm. Also das schon zu dem Zeitpunkt war das so, dass keiner irgendeinen Tätowierer in Berlin brauchte. Niemand. Mhm. Es gab schon so unendlich viele. Und Berlin ist halt auch so, entweder du kommst. Und
das war vor 10?
Ich bin jetzt wieder in Düsseldorf seit 10 Jahren, ein Jahr, ja, so vor 11 Jahren. Ist, ne? Ist ja, und heute ist ja noch schlimmer. Ja, ne? Also. Und damals war es halt schon so, ne, wenn du nicht aus Berlin kommst und ein Umfeld hast, einfach von Schule und Freunde, dann kannst du kacken gehen. Oder du bist halt mega verankert in irgendeiner Szene, das geht auch. Ne? Was auch immer. Oder du bist ein Popstar.
Das ich hake da mal kurz ein, du hast gesagt, da muss man Wege und Mittel finden, dass man sich selber wieder dafür begeistern kann, für das Tätowieren. Geht man da nochmal an andere Referenzen ran oder versucht irgendwie so einen anderen Weg zu finden, wie man zu einer guten Tätowierung kommt? Dass man alles nochmal so ein bisschen über den Haufen schmeißt und sagt, Moment mal, ich muss hier an dem Fundament nochmal ran und da ein bisschen was verschieben und dann ist der Weg wieder ein bisschen interessanter für mich?
Also bei mir war es eigentlich immer so, dass ich, wenn ich so einen Durchhänger hatte, dass ich gemerkt habe, ich langweile mich selbst, also meine eigenen Sachen öden mich an, ne? Meine eigene Trägheit oder Faulheit, das ist eine Unzufriedenheit mit mir selbst. Und dann musst du dir irgendwie den Freiraum schaffen, dass du dich hinsetzt und mal abgesehen von diesem, von dieser, ja, du arbeitest ja immer auf Bestellung, ne? Dass du dir so einen Freiraum Zeit schaufelst und mal richtig Gas gibst und die Sachen machst, auf die du Bock hast, beziehungsweise dass du dir die Zeit nimmst und dich darauf besinnst, was finde ich denn eigentlich noch geil am Tätowieren? Was, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal diese ganzen Custom-Sachen und die Flash-Tätowieren, was es früher noch gab, wenn ich das mal beiseite tue, was finde ich denn am Tätowieren?
Was ist da eigentlich noch übrig?
Was ist da eigentlich noch übrig? Ja. Ne? Was finde ich noch geil daran? Und dass du das rausfindest für dich, ob es das überhaupt noch gibt?
Vor allem, du musst dich ja quasi dazu zwingen, weil du weißt ja ganz genau, in der Zeit, wo du das versuchst rauszufinden, kannst du ja eigentlich einen Kunden vorbereiten
kannst
und am nächsten Tag Geld verdienen.
Nee, geht nicht. Ne? Also dann musst du irgendwie einen Weg finden. Ja. Ich habe auch angefangen, dann weniger zu arbeiten. Ja, genau. Ne? Nur noch 4 Tage, nicht mehr 5 oder 6.
Um eben die Zeit sich frei
zu schaufeln. Um die Zeit zu haben. Mhm. Und das hat dann eigentlich immer geklappt. Aber es ist kein Prozess, der Spaß macht. Ne? Also es ist bis du erstmal an den Punkt kommst, dann bin ich auch jemand, ich bin sehr träge und sehr faul. Ne?
Und sehr ehrlich.
Ja, aber oder wenn man das so charmant ausdrücken will, ich bin so sehr bambusartig. Ne? Ich kann mich extrem lange biegen, bevor mich irgendwas so derbe ankotzt, dass ich dann was ändere, was eigentlich einfach nur Bequemlichkeit ist. Ne? Und diese Bequemlichkeit, die, wenn das dann den Punkt erreicht hat, wo du sagst, so, boah, Alter, ich kann meine eigenen Sachen nicht mehr sehen. Ich würde lieber das, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagen kannst, ich würde lieber das und das tätowieren, dann ist das ja geil, dann bist du wenigstens schon mal an einem Punkt, wo du ein Ziel formulieren kannst, ne? Wo du sagen kannst, okay, ich mache jetzt mal ein bisschen weniger, ich arbeite ein bisschen weniger, ich nehme mir ein bisschen mehr Zeit für mich. Ein bisschen mehr Zeit für mich heißt aber nicht zu Hause sitzen und Netflixen, sondern sich an den Schreibtisch setzen und richtig Gas geben. Halt, ne? Und dann macht es eigentlich auch immer wieder Spaß. Malen ist auch zum Beispiel so eine Sache, ne? Dieses Malen. Du kannst halt einfach die Sachen machen, auf die du Bock hast und du musst dich nicht nach einem Kundenwunsch richten. Mhm. Wobei sich das heutzutage alles nochmal geändert hat. Früher war das halt so, dass die Leute zu dir gekommen sind und gesagt haben, ich habe eine verrückte Idee, zeichne das für mich. Heute kommen die Leute und sagen so, zeig mal, was du hast.
Okay, du malst, also die konzentrieren sich dann auf, was du gemalt hast und sagen,
ey, das genau, ist cool, also das will ich haben. Ich lebe eigentlich nur davon, dass ich Wannadoes raushaue.
Postest.
Ich poste die Instagram und dann, sagen wir mal, ich mache 10 Zeichnungen und von 10 Zeichnungen wird eine verkauft.
Doch so weh. Also
ja, klar, sicher.
Ne? Also ein Wannado wird genommen von 10.
Genau, ungefähr. Ne? Und dazwischen hast du natürlich immer noch Leute, die sagen, ey, ich habe mal von dir das und das gesehen, ich will eine Schlange, ich will dies, ich will jenes. Aber das ist im Moment so, wie es läuft. Ne? Also eigentlich macht es alles eine völlig verrückte Kreislaufbewegung. Ne? Du hast früher Flash gehabt. Und die Leute sind in den Laden gekommen, haben gesagt, zeig mal deine Vorlagen. Dann kam Custom Work, ne? Dann hast du alles gezeichnet für die Leute. Und jetzt wollen die eigentlich wieder Flash haben, ja, aber Custom Flash. Mhm. Also, ne, du kannst natürlich nicht sagen, das Wannadoo tätowiere ich 10-mal. Ne? Mhm. Das hat natürlich keiner Bock drauf. Die wollen natürlich alle uniken Stuff haben. Aber es ist natürlich, kannst du dir vom Zeitaufwand vorstellen.
Keiner will das, was alle haben.
Ja, das sowieso. Ne?
Think about it. Ja, ja.
Ne? Aber der Zeitaufwand ist natürlich auch ein anderer, wenn du 10 Zeichnungen machst und davon nur eine verkaufst. Ne? Mhm. Das halt auch, ich weiß nicht, ne? Es ist auch so individuell und unterschiedlich geworden, dass man das, glaube ich, pauschal gar nicht sagen kann. Ich glaube, du hast immer noch Tätowierer, die arbeiten sich dumm und dämlich und da kommen die Leute rein und sagen, boah, ich will von dir einen Drachen, ich will von dir einen Panther, ich will dir, also die können auch machen, was sie wollen, ne? Ich glaube, sehr unterschiedlich mittlerweile.
Du hast das Thema jetzt schon von dir aus angeschnitten, deshalb machen wir jetzt einfach mal den kleinen Exkurs. Instagram, so, sag mal, im Jahr 2019, nützt dir das was? Ist das, siehst du das kritisch? Hat es das Tätowieren komplett nochmal auf links gedreht? Weil ihr nutzt es ja schon.
Ich nutze es ohne Ende.
Ist aktiv?
Ja, also du musst. Ja, ja, ich muss. Ja. Also wenn ich glaube, wenn ich Social Media nicht benutzen würde, hätte ich so gut wie nichts zu tun. Mhm. Also weil der Laden ja auch in so einer abgelegenen Ecke hier ist. Mhm. Wir haben super wenig Laufkundschaft. Und ohne Social Media, also wie ich glaube, wenn du ein Popstar bist, dann ist es egal, aber dann benutzt du, bist ja nur ein Popstar, weil es Social Media gibt. Mhm. Magazine interessieren heutzutage keinen mehr so richtig. Ne? Also der ganze Fame oder Erfolg, nein, der Erfolg nicht, aber der Fame, der kommt einfach nur über Social Media. Und wenn du das komplett ausklingst, wenn du ein durchschnittlicher Tätowierer bist, der seinen Laden an einer nicht exponierten Stelle hat, dann kannst du echt nach Hause gehen.
Ja.
Ne? Da bist du raus.
Tätowierst seit, wir wiederholen uns, aber in dem Kontext macht es, glaube ich, Sinn, seit 25 Jahren. Und dann gibt es vielleicht Leute, die sind bei Instagram, die tätowieren seit 2 Jahren, machen auch solide Sachen und haben 7-mal so viel Follower
wie du. Ja, klar.
Fuck dich das ab?
Mittlerweile nicht mehr, ne.
Ja.
Nee, weil ich verstehe, also am Anfang ist man so ein bisschen beleidigt, ne? Mhm. Oder
gekränkt. So alter weißer Mann.
Genau, ne? Bist du ein bisschen gekränkt und dann verstehst du aber, was zum Beispiel ganz gut war, so Leute kennenzulernen, die einfach Anfang 20 sind und du merkst, die ganze Kommunikation mit ihren Freunden, mit ihrem ganzen sozialen Umfeld findet tatsächlich über diese Medien statt. Mhm. Und natürlich haben die 20.000 Follower.
Und für dich ist es eher so schon Arbeit.
Ja, für mich ist es Arbeit. Es macht mir gar keinen Spaß. Also meine Freundin hat keinen Social-Media-Account zum Beispiel. Ne? Mhm. So, und dann sieht man schon, so was so ein Altersgap einfach macht. Ne? Und für die anderen ist es was völlig Normales.
Ja.
Und für mich ist es was, so, boah, ja, da muss ich mich jetzt auch noch drum kümmern. Oh, nee.
Was ich halt schade finde, speziell an Instagram, ich meine, Facebook war da noch ein bisschen anders, weil du konntest die Bilder wenigstens noch, die waren wenigstens ein bisschen größer oder eine gut gemachte Website. Weißt du, so auf Kings Avenue. Also da, also wenn du einen okayen Computerbildschirm hast, dann ist es, dann ist so ein Backpiece 50 Zentimeter groß. Und da kannst du es schon so erahnen, die Dimension.
Ja, das ist halt das Negative.
Und das geht total flöten. Ja. Ich habe schon so viele Sachen auf Instagram gesehen, wo ich gedacht habe, ja, ist okay.
Ja.
Und dann irgendwie 4 Wochen später durch einen Zufall steht der Typ vor mir und schiebt den Arm hoch und ich denke so, Alter.
Das Negative ist tatsächlich, du scrollst über Sachen hinweg, die, wenn du die live sehen würdest, dir echt die Kinnlade runterfallen lassen.
Ja.
Und ich merke halt auch, dass so Sachen, die total grafisch sind, ganz einfach
eben nicht
und auf einem Bildschirm gut aussehen, dass die am meisten Zuspruch kriegen.
Ah, und ein Backpiece. Da darfst du gar nicht anfangen.
Und Backpiece eben nicht.
Ja,
ne?
Ja.
Und
was war die letzte Tätowierung, wo du gesagt hast, die du live gesehen hast, wo du dachtest so, Alter, ja Mann, genau so muss das sein.
Jetzt noch vor ein paar Tagen war ein Kunde hier aus Düsseldorf, der hat sich vom Snüden den Rücken tätowieren lassen.
Aus Forchheim, ja.
Der hat sich eine fette Kali, genau, Monkey Business in Forchheim, der hat sich eine fette Kali von dem auf dem Rücken tätowieren lassen. Ja. Und wenn du die live siehst, dann denkst du, ha, Junge, Alter, was für ein geiles Ding. Siehst du das Foto auf deinem Mobiltelefon?
Es ist in Ordnung.
Auf deinem Smartphone, weißt du, dann bist du so, ja klar, es ist geil, aber auch die Masse.
Mm.
Ich meine, wir haben uns früher Magazine gekauft.
Ja.
Da gab's
ich nicht, ich hatte nicht so viel Geld. Ich bin dann aber 3-mal oder 4-mal im Monat zur Tankstelle, zur Bahnhofsbücherei und habe die Sachen durchgeguckt und hatte tatsächlich eine Fotokamera dabei.
Ja.
Weil ich wusste, im Tattoo Savage oder so könnte ja mal die deutsche Tattoo drin sein. Und das habe ich dann fotografiert.
Ey, wir haben uns,
weil ich nicht 10 Mark für ein Bild bezahlen wollte.
Wir haben uns manche Seiten mit einem Fadenzähler, also mit einer Lupe angeguckt, weil wir Tätowierung auf, also da war irgendeine Convention und du siehst hinten links in der Ecke irgendeine Alte stehen, die hat einen Arm und dann weißt du nicht genau, was das ist und denkst aber so, ah, das könnte aber von Markus sein. Mhm. Und dann holst du den Fadenzähler raus, um das dir anzugucken. Oder Wahnsinn. Der Hennes hat mit dem Kumpel, die haben Zeitungen aufs Episkop gelegt,
ja,
um die Sachen genau sehen zu können.
Ja.
Und das war so eine Ausbeute, du kaufst 5 Magazine, hast maximal 10 Sachen, die dich interessieren.
Ja, genau.
Und die haben dich befeuert für den nächsten Monat.
Ne? Ey, ohne Scheiß, ich weiß nicht, ich habe 96, ich habe eine Ausbildung gemacht als Vermessungstechniker. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich war völlig verzweifelt. Irgendwie über eine Konecke von meinen Eltern und Ingenieurbüro, irgendwie ging das. Und
ja,
das war so schlimm. Du stehst beim Nieselregen draußen an der Straße und du flüchtest dich ja so in Tagträume. Und bei mir war es tatsächlich so, ich dachte so, ey, wenn ich im fucking 30 Mill im Lotto gewinnen sollte, ich fliege sofort nach San Francisco und lass mir 2 Sleeves von Marcos Pacheco machen. Ja. Ich habe nicht gedacht, ich fliege in die Karibik und bums Models. Ich habe gedacht, Alter, ich will zu Marcos Pacheco. Das so, ey, das, ne? Aber ja, aber ist doch geil, weil sonst würde ich, glaube ich, jetzt hier 25 Jahre später oder 20 Jahre später nicht hier mit dir sitzen, weil Tätowieren einfach irgendwann mal eine unglaubliche Kraft für mich hatte. Und ich das Gefühl habe, ich muss dem so ein bisschen was zurückgeben, weil ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht tätowieren, ne? Aber ich habe mal ein paar Ausstellungen gemacht oder so, oder ich sitze jetzt mit dir hier.
Aber
ich finde, ja, ich bin dem was schuldig, weil mir das sehr viel gegeben hat.
Das ist ja super geil, weil man ist halt einfach tatsächlich, die Leute müssen begreifen, dass das tatsächlich eine eigene Kultur ist.
Mhm.
Und dann kann man halt Möglichkeiten finden, um Teil dieser Kultur zu sein.
Mhm.
Also du musst nicht unbedingt Tätowierer sein,
mhm,
um daran teilzuhaben halt, ne?
Mhm.
Aber ich habe noch, damit es nicht zu trocken wird, ich habe noch eine super Kai-Schmidt-Anekdote, was den Trott angeht, fällt mir gerade ein.
Ja, sehr gerne.
Arbeitstrott. Und zwar,
ich spreche an dieser Stelle nicht ab.
Ich bin
Olaf Lobe, Sie haben das Wort.
Danke, weil ich bin wie so ein File-Clerk jeden Tag im Winter in den Laden gegangen. Ich bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Duisburg gefahren, heißt Düsseldorf Straßenbahn,
ja,
und dann Regionalexpress nach Duisburg. Und jeden Tag rein, Jacke aufgehängt, hingesetzt, tätowiert, Jacke genommen, nach Hause, bam, 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 die ganze Zeit. Und irgendwann bricht der Kai vor mir lachend zusammen und sagt so, Alter, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, du läufst seit 3 Tagen damit rum. Hat er mir einen Aufkleber hinten auf die Jacke gemacht, neongelb mit magenta Schrift, damn, I'm sexy, und ein Bild aus einem Pornoheft mit dazu geklebt. Und ich bin die ganze Zeit mit der scheiß Jacke, ich habe nicht auf meine Jacke geguckt, Alter, ich bin so ein stumpfer Idiot, bin die ganze Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin und her gefahren und der hat sich bepisst vor Lachen, nachdem ich schon 3 Tage damit rumgefahren bin. Also man kann sehen, auch als vermeintlicher super crazy Job kann man echt richtig abstumpfen.
Mhm.
Nur das kurz.
Ja. Scheiße, jetzt kann ich mir meinen Aufkleber, den ich für dich vorbereitet hatte, gar nicht mehr unterjubeln, weil du bist ja natürlich jetzt mit allen Wassern gewaschen. Ja,
ja, nee. Nee.
Ja, egal. Genau, dass Tätowierungen so einen großen Impact haben können. Tätowieren im Jahr 2019, beziehungsweise die Sichtbarkeit von Tätowierung. Bei mir ist es so, natürlich siehst du überall Leute, die Unterarme voll haben. Aber wie oft passiert es bei dir, dass du dich mal umdrehst und einen zweiten Blick riskierst und sagst so, ey, ist cool.
Sehr
bei mir selten. Sehr selten.
Super selten.
Selten, ne?
Ja, ja. Also eigentlich.
Weil es schwarz-grau irgendwas ist. Fußballerarme.
Ja.
So nenne ich es ja immer.
Fast nie, ne? Ich gucke ganz selten. Ich habe letztens, habe ich so einen Neo-Traditional-Arm gesehen. Da habe ich dann auch nochmal nachgefragt, so, oh, geil, wer hat den denn gemacht, ne?
Und von wem war der?
Golden Times Atelier in Köln. Brasilianerin.
Ach so, Lorena.
Ja, genau. Ja.
Lorena Morato.
Ja, Lorena Morato. Ja. Ja.
Mhm.
Der hat mich, da war ich so, wow.
Der hatte Power.
Ja, der war geil.
Ja.
Ansonsten super selten. Es kommt halt immer drauf
an. Habt ihr bei True Love in eurem Laden, habt ihr viele Leute, die reinkommen und sowas wollen? Schwarz-graue Taschenuhr und.
Ja, endlos.
Ja?
Ja, klar.
Was macht. Macht ihr da? Also
der Chill tätowiert die alle,
ja?
Mega souverän.
Ja, cool.
Und
ja, ja,
auch richtig geil. Also,
ja, ne, wenn Till das macht, hat das natürlich auch einen Wumms. So, ne?
Ja, und vor allen Dingen, ey, ich meine, der hat sich halt richtig reingeschraubt in diese schwarz-grau, Single-Needle, Fineline,
ja,
Dotwork.
Mhm.
Also da hat er in eine Kurve, eine Lernkurve hingelegt, ey, wo du echt nur denkst, so, okay, krass, könnte ich gar nicht.
Hast du persönlich, hast du mal ein Mandala tätowiert oder sowas?
Ja, ja,
ja, ja. Machst du.
Ja, also ich, mittlerweile ist das so, ich versuche lieber ganz viele Wannadoos zu zeichnen, damit ich die Sachen tätowieren kann, auf die ich Bock habe und nicht so sehr in diesem Dienstleistungsding gefangen bin, ne? Weil du verbringst ja doch viel Zeit mit den Leuten irgendwie, mhm, ne? Und manchmal ist es so, dass ich denke so, ey, so ganz normale Pop-Tätowierung, mhm, nenne ich sie jetzt mal, das macht mich fertig ein bisschen. Das zieht mich leider, also ist jetzt vielleicht nicht die klügste Aussage, aber das zieht mich halt einfach runter. Das zieht mich richtig runter. Also desto eher mein Kunde den Geissens gleicht, desto schlechtere Laune kriege ich. Und das führt dazu, dass ich, da kriege ich Arschkrebs.
Ey. Vor allem, du kennst ja die Zeit, da, keine Ahnung, da kamst du als Kunde in den Tattoo-Shop und du hast so ein bisschen drauf gehört, was der Tätowierer dir gesagt hat. Und heutzutage ist es ja bei manchen Klienten wahrscheinlich umgekehrt, alle, dass sie dir genau sagen, so, ey, du musst das so und so machen. Klar,
Internetspezialisten, ja. Alle. Mhm. Ne? Ich meine, man kann ihnen auch keinen Vorwurf daraus machen, weil woher sollen die das denn wissen? Ja. Ne, die sehen mit Photoshop bearbeitete Tätowierungen auf
Instagram. Bleibt ihr dann immer nett oder wird es auch irgendwann mal am Tresen so, ey,
bleiben,
Alter, so?
Eigentlich, wir bleiben immer nett.
Ja.
Ja, ja, doch, klar, weil, ne, also es hat natürlich was damit zu tun, wenn jetzt hier irgendjemand super dumm dreist und feist ist, ne, dann wird der Ton natürlich auch ein bisschen strenger. Aber eigentlich sind wir super nett und versuchen den Leuten das zu erklären. Und wenn sie es nicht verstehen, dann können die halt bei uns nicht tätowiert werden. Mhm. Es gibt ja auch nun wirklich, also es gibt ja in jeder Stadt gefühlt 100 Läden. Ne, und da müssen wir dann nicht diejenigen sein, die sich an so jemandem die Zähne ausbeißen. Halt, ne.
Wie werden deine Arbeiten in 5 Jahren aussehen?
Hoffentlich gut. Hoffentlich besser.
Merkst du noch, dass du technische Fortschritte machst? Durch vielleicht auch besseres Equipment, ja, was klar. Immer besser wird?
Alter, Nadeln und so werden immer noch besser? Ich bin ja der Verlorene. Ich bin ja total lost. Ne? Ich bin ja auf der Suche nach dem Heiligen Gral seit 25 Jahren. Mhm. Hab dabei ungefähr jeden Scheiß gekauft, den es gibt. Mhm. Und klar, da ist immer wieder irgendwas dabei, wo du sagst so, ah, krass, okay, geil, damit geht's besser, damit geht's ein bisschen besser, damit geht's ein bisschen besser. Ne, da ändern sich ständig irgendwelche Sachen. Ne? Weil ich aber auch neugierig bin und weil ich nie so richtig zufrieden bin mit dem, was ich dann mache. Ne? Also,
nimmst du an so Workshops, Maschinen-Workshops und sowas?
Nee,
mach Teil? Ich nicht.
Nein. Also ich habe beim Kai sehr, sehr viel gelernt über Maschinen. Und du lernst aber tatsächlich auch einfach super viel dadurch, dass du die Sachen selber komplett auseinander nimmst, wieder zusammenbaust, versuchst zu verstehen. Ich habe super viel, ich meine, guck mal, meine erste Reise, ich bin das erste Mal nach San Francisco gefahren, um mir Fotoalben anzugucken. Ja. Ne? Also das, was ich heute auf Instagram sehe, dafür bin ich nach Amerika geflogen. Halt, ne? Und genauso ist es halt auch.
Für mich war das Telefon.
Genauso ist es halt auch mit den Maschinen halt. Ne?
Für mich war das halt damals immer ein Highlight so. Ich habe natürlich auch geguckt, dass ich den Leuten nicht auf den Sack gehe, aber ich war öfter beim Ilja, als ich mich da tätowieren lassen zum Beispiel. Oder bei Fineline damals, weil ich mir einfach Hennes Mappe angeguckt habe, weil das war so interessant und spannend. Und ich finde das geil, fand das auch geil, diese Atmosphäre des Tattoo-Shops einfach so aufzusaugen.
Total.
So, ne? Das war irgendwie,
ich habe super viel bei anderen Leuten.
Ne? Und dann blätterst du natürlich bei Fineline extra langsam, ne? Und dann dauert es 3-4 Minuten und dann sitzt da Ralf Guttermann und erzählt die erste Anekdote und du bist 19 Jahre alt und stehst da und denkst so, Alter, ey.
Genau, aber das sind ja auch geil. Das sind geile Erlebnisse. Ja. Halt, ne? Also das war, hey, wir sind nach Amsterdam gefahren, wir sind super viel gereist. Ja. Reisen war auch immer einer der größten Punkte dabei, immer.
Ne? Ja, du machst das so was Besonderem so, weißt du, ich habe keine Ahnung, mich von Mike Rumdahl tätowieren lassen und hab den bei Henning Jorgensen getroffen. Ja. Und dann komme ich rein und Henning Jorgensen sagt, du bist doch der mit dem Tim Lehigh Tiger, zeig mal. Ja, und ich so, woher weißt du das? So, ja, irgendwie so, ne? Das ist cool einfach. Das ist einfach nicht so, ja, ich hab einen Tim Lehigh Tiger und der weiß das oder so, sondern einfach so, ey, ist doch schön. Ist doch so, man zieht am gleichen Strang, man hat so das gleiche Verständnis irgendwie. Ja. Ist toll, einfach so. Und das vergisst du dann ja auch nicht. Darum geht's ja. So, um eine gute Zeit zu haben und nicht im Tattoo-Shop zu gehen. Ich habe mir mal Yelp-Bewertungen und so von Tattoo-Shops angeguckt. Und da hat sich einer echt tatsächlich mal beschwert, so, der musste zu lange warten.
Ja,
und sowas. Habt ihr da Probleme mit? Seid ihr bei sowas gelistet?
Wir hatten mal irgendwann.
Oder bist du automatisch gelistet?
Du wirst, glaube ich, automatisch, wenn irgendjemand einen Kommentar über dich schreibt. Ja. Also, das ist ja auch das. Ich habe Yelp nicht darum gebeten, mich zu bewerten oder mich bewerten zu lassen von ihren Usern. Ne? Also,
aber gab es da mal ein konkretes Beispiel, wo jemand euch echt hart gedisst hat? Vor allem, was machst du da?
Naja, also wir hatten ein so ein Ding, da hat ein Typ geschrieben, ich hätte ihm viel zu großes Schmetterlings-Sleeve gemacht. Die Schmetterlinge wären viel zu groß und das wäre alles total kacke.
Voll nicht realistisch, ne?
Nee, vor allen Dingen der Witz ist, ich habe den Mann nie tätowiert. Der hat einfach einen schlechten Kommentar über den Laden geschrieben. Ne? Das wäre alles viel zu groß. Ich hätte ihn zu einer riesen Tätowierung überredet. Und dann
ist komplett erstunken und erlogen.
Alles gelogen. Der war nie hier im Laden halt. Ne? Und dann haben wir irgendwie
natürlich Yelp, irgendein komischer Fake-Name so.
Ey, wir haben dann Yelp angeschrieben, haben gesagt, so, hier, gucken Sie sich mal das Profil von dem Typen an, der bewertet sogar Friedhöfe schlecht, weil dem da irgendwas nicht dran passt und hat ein Fitnessstudio
schlecht. Schließt schon um 20 Uhr.
Fitnessstudio schlecht bewertet, weil seine Frau da zu schnell Gewicht abgenommen hätte oder so, ne? Also richtig schwachsinnig.
So russische Bots oder was?
Ist ja, und dann haben die gesagt, so, ja, sie wären normalerweise sehr pingelig und so, ne? Aber man könnte sehen, dass der Typ irgendwie, keine Ahnung, einfach nur wahllos irgendeine Scheiße schreibt. Wo ich dann aber denke, so, ey, wer seid ihr überhaupt?
Dass ihr habt doch auch eine Verpflichtung, so, ja.
Ja, ne? Ja. Naja, aber ey, scheißegal.
Also jetzt ein richtig ernsthaftes Problem habt ihr damit jetzt nicht oder so. Nee. Ja. Wann hast du dich True Love, hast du und Hennes zusammen eröffnet?
Ja, nee, es gab True Love Tattoo alleine mit dem Hennes schon vier Jahre vorher, glaube ich.
Und da warst du noch in Berlin?
Da war ich noch in Berlin, genau.
Okay.
Und dann bin ich aus Berlin nach Düsseldorf gezogen, habe den Hennes gefragt, sollen wir zusammen einen Laden aufmachen?
Ja.
Und den Namen zu behalten war halt einfach, ne, hat sich so ergeben. Der Name ist super. Der hatte vor allen Dingen auch schon, also, ne, der war schon bekannt.
Ja.
Ne, und dann war es einfach nur so, ey, wir brauchen eine größere Location, damit wir zusammenarbeiten können halt, ne.
Wo fühlst du dich mehr zu Hause, im Laden oder in deiner Wohnung?
Schwer zu sagen. Fast im Laden.
Mhm. Ja, aber ist doch geil. Ich meine.
Ja, deswegen, also das ist auch nicht, was viele, glaube ich, nicht verstehen, dass Tätowieren halt nicht, ist halt nicht ein Job, den nimmst du, also den lässt du nicht, Arbeit ist nicht Arbeit, du nimmst es immer mit nach Hause, ne? Alle Reisen, die ich mache, drehen sich ums Tätowieren. Jeder scheiß Ausflug, den ich mache, hat irgendwas damit zu tun. Also jetzt nicht, dass ich immer in ein Tätowierstudio fahre, aber ich fahre dann halt.
Du gehst ins Zoo und guckst dir Tiere.
Ja, oder ich fahre nach Kalka in eine alte Kirche, weil da geile Schnitzereien sind.
Ah.
Die haben aber wieder für mich was dann, also das ist so Referenz.
Klar.
Oder einfach auch das Interesse an Kunst oder Sachen, die damit zu tun haben, Kunsthandwerk, was auch immer halt, ne? Ja. Ich habe seit, ich weiß nicht wie lange, keine Reise mehr gemacht, die nichts mit Tätowieren zu tun hat.
Ja. Würdest du dir wünschen, du könntest das besser trennen?
Nö, gar nicht, voll nicht. Ich finde es super.
Ja.
Also warum? Warum soll ich das trennen?
Ja. Nee, aber vielleicht, das ist so wie bei mir. Ich bin zum Beispiel, also ich habe jahrelang nur zu Hause gearbeitet. Dann habe jetzt auch wieder ein Büro, ich bin ja Freiberufler. Und ich finde das eigentlich ganz geil, wohin zu gehen, die Arbeit zu machen und dann nach Hause und dann nicht dran zu denken.
Nee.
Aber so ist es halt nicht.
Ja, ja. Ne? Also bei mir ist das so, hier im Laden zeichne ich nicht so viel, hier tätowiere ich dann mehr und dann gehe ich zu Hause und dann zeichne ich und mal und so. Das sind so Sachen, die passieren eher zu Hause.
Mhm.
Aber ansonsten, nö, gibt es für mich keinen Grund, das zu trennen. Ne? Ey, vielleicht gibt es auch irgendwann mal so ein, dass obwohl, nee, ich hab, nee, ist okay, ich finde es super. Ne? Mich langweilt das auch nicht.
Was war dein schönstes Tätowiererlebnis, wo du mal tätowiert wurdest? Wo du sagtest so, ey, der Typ war geil, das Tattoo ist geil geworden. Oder umgekehrt, gab es auch mal vielleicht die Situation, dass du unbedingt was von jemandem haben wolltest und der Typ war dann irgendwie ein Arsch oder so?
Nee, ein Arsch nicht, aber einfach, es aber auch, tut es selber einem als Tätowierer auch ganz gut, sich von jemandem tätowieren zu lassen, der dich nicht kennt.
Und vor allem lässt du dann zwischendurch mal fallen, dass du ja auch Tätowierer bist, oder?
Nee, habe ich nicht.
Okay.
Ne? Und dann wirst du halt einfach wie ein Kunde behandelt.
Bist du jetzt bei einem positiven Erlebnis? Oder?
Nee, aber das war ja zum Beispiel generell, so ein nicht negatives Erlebnis, aber einfach, man denkt ja immer so, ja, ich bin Tätowierer, du bist Tätowierer. Ha, dann will man so ein bisschen nicht gebauchpinselt werden, aber du willst direkt so mit auf Augenhöhe mit quatschen und so. Mhm. Ne? Und der Typ ahnt schon, dass du Tätowierer bist, denkt sich aber so, boah, Alter, ich habe überhaupt keinen Bock, mit dir zu quatschen.
Einen Namen nennst du jetzt nicht?
Nö, doch, Steve Balls in New York. Ne?
Okay.
Von dem habe ich mich tätowieren lassen. Der war nett.
Bei Smith Street?
Genau, bei Smith Street. Ne? Der war nett.
Da war ich auch mal. Ja,
der war nett, der war total, aber das war tatsächlich so, ey, ich war für den einfach nur so, ey, du bist halt einfach nur ein Kunde. Du tätowierst, aber eigentlich interessiert mich das nicht. Mich interessiert auch nur marginal deine Sammlung. Ne? So zwei, drei Sachen finde ich geil, aber das Einzige, was er mir gesagt hat, ist dann so, also schon anerkennen, der war gar nicht negativ. Ne? Es war jetzt so, du bist ganz schön verwöhnt. So, ne, weil ich halt, keine Ahnung, da hat der Chris Conn Sachen und so gesehen, ne? Und ansonsten bist du halt einfach nur ein Kunde.
Ja, aber ist ja nichts Negatives.
Eben.
Oh, der hat super Tätowierung.
Genau, eben.
Das kann ja nur.
Nee, aber das war halt einfach so, du bist halt einfach irgendein Typ.
Ja, ja.
Und ich meine, auf der anderen Seite, ich kann es auch super gut verstehen, weil jede Sau kommt nach New York. Und wenn du
vor allem, ich stand da im Laden, ich habe mich da von Eli Quintas tätowieren lassen, ne? Und dann stand ich so am Tresen und musste echt eine Stunde, anderthalb warten, weil er für mich tatsächlich was Neues gezeichnet hat. Ich habe so eine Schlange durch den Hals gekriegt, raus und so, und hat er tatsächlich da gesessen. Und dann steht ein Typ neben dir, grimy Sleeve. Der andere zieht Rücken hoch, T-Shirt hoch, Ruben Dalbeck Piece. Ja. Die Leute laufen da halt rein.
Eben, das ist halt nichts Besonderes.
Das ist da nichts Besonderes. Und genau. Ich stand da, also ich hätte da 2 Tage einfach nur sitzen können und mir Sleeves angucken von Leuten, die da reinkamen.
Aber das war jetzt kein Negativerlebnis, aber es war halt so ein Erlebnis, wo du einfach merkst, so, ey, du wirst halt souverän abgearbeitet und kriegst eine Top-Tätowierung und das war's. Es gibt keinen mega Quatsche, wird auch nicht, wir gehen heute Abend essen oder so ein Quatsch. Mhm. Ne? Wie sollen die das auch machen, Alter? Ne? Das ist ja völlig bescheuert.
Mir ist es tatsächlich in der Art so passiert. Und ich bin ja noch nicht mal ist eigentlich auch falsch in dem Kontext, aber ich war, glaube ich, 2004 in New York und bin bei New York Adorned rein. Mhm. Ja, kaum jemand da, die waren kurz vorm Zumachen und dann sitzen da O'Donnell, Troy Denning und Mike Rubendahl. Und dann so ein bisschen gequatscht und dann so, ah, Germany, bist du auch tätowiert? Und dann so, ja, ich habe hier so einen Arm von Olli Lonien, der ist gerade in der Mache.
Ja.
Und Rubendahl so, ach, der hat doch in Mailand neben mir gearbeitet und so, was machst du denn gleich noch? Ey, da war ich mit denen noch Bier trinken.
Genau.
So. Und das war 2004. Es war halt auch noch nicht so dieser Instagram-Wahn oder, ne, und da war Ruben da oder so. Das waren so Helden für mich.
Ja.
Aber die waren auch noch nicht so, also so, ne, so.
Die Reichweite war noch nicht so groß. Ne? Es war noch sehr
intensiv. Das war einfach ein super Erlebnis. Ja. Und du hast Scheiße gelabert und Bier getrunken. Und,
aber das
und Ruben da erinnert sich dann 10 Jahre später
noch an dich.
Ja, klar.
Ne? Aber das ist natürlich auch so ein Ding. Steve Balls hat nach mir noch jemanden tätowiert.
Mhm.
Also er ist halt auch eine Maschine. Ne? Mhm. Der tätowiert halt ohne Ende. Und das andere Ding war zum Beispiel, aber das ist nicht das Gegenteil, ne? Aber mein Rücken, den ich vom Rico bekommen habe.
Rico Daruma.
Rico Daruma.
Ein riesiger schwarz-roter.
Schwarz-grau-roter
Drache.
Ja, vom Nacken bis zur Kniekehle.
Ja, stimmt.
Ne? Und
in wie vielen Sitzungen und wo überall auf der Welt? In Japan viel auch, ne?
In Japan, in Spanien, in England. 25 Sitzungen, 75 Stunden ungefähr.
Wahnsinn. Was für ein Commitment.
Zweieinhalb Jahre ungefähr hat es gedauert alles.
Ist das nicht schwer, die Entscheidung überhaupt zu fällen, weil du genau weißt, es ist so viel Arbeit und so viel dies und das. Und ich meine, da hättest du ja auch jeden anderen auswählen können. Warum hast du dich für ihn entschieden?
Ich habe die Sachen von dem im Internet gesehen und ich wollte nicht so einen amerikanischen... Ich wollte nicht so ein amerikanisch-japanisches Backpiece. Ich wollte aber auch nicht so ein Philipp Löh geprägtes europäisches japanisches Backpiece, sondern ich wollte halt ein traditionelles japanisches Backpiece haben. Dann bin ich im Internet über die Arbeiten von dem gestolpert. Das war genau die Mischung von traditionell, aber trotzdem alles gut gezeichnet.
Mhm.
Ja? Was nicht heißt, dass die anderen schlecht zeichnen, aber es gibt ja manchmal so kleine Errors, die extra drin sind. Oder auf jeden Fall hat es alles gepasst.
Die soll so ein bisschen rougher machen.
Genau, ne? So vom Look her hat es alles
vermeintlich
super
falsch.
Genau, vom Look her hat es alles super gepasst. Und ich wusste überhaupt nicht, wer er ist. Ne? Ich wusste nicht, dass der Brasilianer ist. Ich dachte, der ist Japaner.
Mhm.
Ne? Ich habe die Sachen nur gesehen. Dann hat es so ein bisschen Zeit gebraucht, durch mein Gehirn durchzusickern. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, okay, alles klar, von dem will ich mein Backpiece haben. Habe dem eine E-Mail geschrieben. Und dann war das so, dass ich nach Japan gefahren bin. Und dass ich dann, das war noch in Kombination, also der Andreas und ich sind, Andreas Köhn aus Köln. Aachen von The Sinner and the Saint und ich, wir sind dann zum ersten Mal beide nach Japan gefahren und der Will Lolly war noch dabei, der jetzt bei Kings Avenue arbeitet und der Randy Hall war noch mit dabei, der hat Hero Tattoo jetzt in North Carolina ist es, glaube ich, der war mit.
Da wart ihr auch bei so einem traditionellen, es gibt so ein, ich nenne es jetzt mal Tattoo-Umzug.
Ach so, ja, wir waren bei diesem Sanja-Festival.
Genau, mit freiem Oberkörper und durch die Stadt.
Ja.
Und einmal im Jahr ist das wohl dann legitimiert, dass
Also die dürfen
weil Tätowieren in Japan, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, vor allem der aktuelle Status ist, glaube ich, ein Grauen, oder?
Naja, du, also ist ganz, ganz gemischt, ne? Die Leute starren dich in der U-Bahn, gucken dich auf jeden Fall schief an.
Wenn du dein T-Shirt stehst, du hast keine sichtbaren Tätowierungen, also Unterarme, aber du hast jetzt nichts am Hals, oder?
Und wenn du Japaner bist, ist das nochmal eine andere Sache, ne? Auf Ausländern ist es eine Sache, da denken die einfach nur, du bist, die wissen, es ist ein Teil unserer Popkultur, finde es aber trotzdem nicht so toll, die meisten. Und auf einem Japaner ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Auf einem Japaner bist du einfach raus.
Ich glaube, das Härteste ist, glaube ich, wenn du als Japaner in Japan Hals und Hände tätowiert hast, oder?
Ja, da
also
bist
mehr
du auf
jeden Fall.
Da bist du raus. Also und man macht sich keine Vorstellung davon, was raus in dem Fall tatsächlich heißt. Ne? Also du bist raus. Du arbeitest.
Das heißt, Leute auf der Straße, die wechseln die Seite, die gucken dir nicht ins Gesicht. Du warst ja sicherlich mit Japanern vor Ort unterwegs, die heftig tätowiert sind.
Ja, aber zum Beispiel bei dem Toshi konnte man das nie sehen.
Okay.
Ne? Also der hat weder Hals noch Hände tätowiert, ja. Ne? Der trägt immer lange Sachen. Aber du merkst das zum Beispiel auch, du sitzt in der U-Bahn, die ist rappelvoll, der Platz neben dir bleibt auf jeden Fall frei.
Ja, ja.
Aber sich vom
Ich stand in Shibuya samstagsabends an der Kreuzung und ich war nüchtern. Ich hatte 3 Bier getrunken oder so und habe mit einem Kumpel auf ein Taxi gewartet.
Kriegst kein Taxi.
Die fahren alle an dir vorbei. Ja. Wen die aber mitnehmen, ist der Typ, der 20 Meter neben uns steht und sich von oben bis unten vollgekotzt hat.
Ja, ja.
Der steigt ein.
Aber
wir standen da, es hat nicht angehalten. Ja, ja. Ne?
Also das ist schon anderes Ding. Ne? Also wenn Leute in Deutschland sagen so, ja, ich will nicht benachteiligt werden. Die Benachteiligung, die du hier eventuell erfahren kannst, wenn du in einem katholischen Krankenhaus arbeiten möchtest und die sagen, nee, das passt uns aber nicht mit den Tätowierungen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer als in Japan, weil in Japan bist du echt richtig raus, du wirst halt richtig verachtet halt. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wieder Leute, die Tätowierungen total abfeiern. Mhm. Also auf dem Festival werden die ganzen Tätowierten natürlich auch fotografiert und so, ne? Also es ist so ein.
Und da geht es dann ja auch um ihre Sumi, das heißt Ganzkörper-Tätowierung,
genau. Also es ist kleine Dinge. Ein bisschen schizophren auch, ne? Ja. Aber so in der gängigen Gesellschaft bist du, kriegst auch als Tätowierer keine normale Frau oder Freundin, ne? Weil eine normale Angestellte, eine Büroangestellte,
ja.
Die geht ja nicht mit einem tätowierten Typ, also die geht einfach nicht mit dem weg, ne? Also die ganzen Tätowierer, die ich da kennengelernt habe, die hängen nur mit irgendwelchen Barmädchen und Hostessen und so rum halt, ne?
Also voll Red Light District,
voll
United,
ja.
So, ne?
Ja. Ja.
Hast du mal überlegt, oder hast du viel im Ausland mal gearbeitet?
Ich habe einmal so für 15 Monate so eine Tour gemacht.
Mhm.
Das war, nachdem ich, das war in der Zeit zwischen Duisburg und Berlin. Also ich habe in Duisburg aufgehört zu arbeiten, habe meine Wohnung gekündigt, habe alle meine Sachen irgendwie eingelagert und bin mit dem Auto so, ja, rumgefahren, habe in Finnland, Spanien, in der Schweiz, in Holland gearbeitet und an so ein paar Spots hier in Deutschland. Also in Aachen beim Andreas, bei The Sinner and the Saint zum Beispiel oder bei Slam's Tattoo in Nordhausen, ne, beim René. Und dann immer wieder auch bei Kai und Ingrid in Duisburg, bei Kalitos Way. Aber das war am Anfang ganz cool.
Du bist jetzt nicht nach Thailand geflogen, hast Tattoo-Equipment dabei gehabt
nein. So also nicht. Auf der Reise in Spanien, in Madrid habe ich noch gearbeitet, bei Por Vida vom Eneco,
ja.
Auf Fuerte habe ich gearbeitet, Fuerte Tattoo von der Mechthild und von Pablo.
Auf Fuerte Ventura wahrscheinlich.
Fuerte Ventura, ja, ja, genau. Ne? Aber das Ding ist halt, dass ich mir das am Anfang, also das war immer so ein romantischer Traum von mir, ne? So den Gypsy-Tattooer zu machen. Und dann
ich glaube, es ist anstrengend, oder? Ey. Weil du hast in deinem Laden nicht Ort die Sachen, die du brauchst, die du gewohnt bist.
Also es war gut, dass ich das gemacht habe.
Ja. Um zu wissen, was du nicht willst.
Genau. Ich hab das gemacht und bin am Ende total abgekackt.
Ja.
Also mir ging es richtig schlecht, weil ich einfach nicht dafür gemacht bin. Ne? Also ich bin so einer, wenn du an meinem Arbeitsplatz die Schere von ihrem angestammten Platz weglegst und den Mülleimer auf die andere Seite stellst, dann brauche ich schon eine Viertelstunde, um mich wieder zu sortieren. Ne, und dieses ständig in einem anderen Laden arbeiten, anderes Umfeld, andere Kunden, andere.
Ich glaube, es ist aber auch eine Altersfrage, oder? So, wie alt warst du da?
Keine Ahnung, ey. Anfang 30.
Okay. Du warst vielleicht einfach schon immer alt.
Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich
jung aussehend alt sein.
Als ich angefangen habe zu tätowieren, war ich mega unbedarft. Ne? Also da war ich so. Da habe ich überhaupt nicht über die Tragweite meines Handelns nachgedacht, sondern es war einfach nur so geil. Ja, ich fange jetzt an zu tätowieren. Und mittlerweile mache ich mir so viele Gedanken darum, dass das alles, was ich mache, super toll sein muss, dass mich das halt immer mehr stresst.
Ja. Wenn Olaf Lobe zum jetzigen Zeitpunkt 2019 20 Jahre alt wäre,
ja,
würde er dann immer noch mit dem Tätowieren anfangen? So wie sich ihm Tätowieren heute darstellt?
Ich glaube, ich fände Tätowieren, ganz schwer zu sagen, ich glaube, ich fände Tätowieren nicht so attraktiv, ne. Aus irgendeinem Grund würde mich das nicht so abholen. Ich glaube, ich würde auch,
weil du zu viel auch durchschnittliche Tätowierungen auf den Straßen siehst, die dich eigentlich gar nicht kicken?
Nee, einfach
weil wenn du an mir vorbeilaufen würdest, also, ich würde dich nicht kennen, ich würde deine Arme sehen, ich würde mich umdrehen und sagen so, wow. What is it?
Die Masse der Leute, die heutzutage tätowiert ist, würde mich nicht kicken. Das wären die, zu denen ich nicht dazugehören will. Ja? Wahrscheinlich.
So, der Club, in den ich reingelassen werde, da will ich gar nicht dazugehören, so ungefähr.
Genau, also ja, ich kenne ja, ja genug Tätowierer, die bewusst langärmelige Sachen tragen und sich ihre Tätowierungen an Hals und Hände weglasern lassen. Nicht, weil die nicht dazu stehen und nicht, weil die Tätowierungen scheiße finden, sondern weil die nicht von anderen Tätowierten angequatscht werden wollen. So von wegen, ey, du hast ein Tattoo, ich habe ein Tattoo, ey,
ja, ja, voll sind dicke Kumpels.
Ja, ne? Sondern das hätte ja auch früher kein Mensch gemacht, Alter. Also guck mal, ich wäre ja nicht damals als Pico zu dem Skinhead gegangen und hätte gesagt, boah, fett, Alter, du hast ein Spinnennetz im Gesicht, das ist ja der Hammer.
Da sofort, ne? Der hätte sofort geklingelt zwischen den Ohren.
So, ja, ne? Ja, das wäre furchtbar. Also, ne? Und
heutzutage, das Umgekehrte ist natürlich, ich habe es eingangs schon mal, oder bevor wir angefangen haben, uns hier bewusst mit Aufnahmeequipment hinzusetzen, ich habe Hände und Hals tätowiert und habe letztens für die Sportschau Günter Netzer und Paul Breitner und Franz Beckenbauer interviewt. Vor 10 Jahren wäre das, glaube ich, ein No-Go gewesen.
Unmöglich.
Ja. Ja? Also von daher.
Es ist so ein bisschen die Geister, die ich rief. Ne? Ja. Auf der einen Seite will man das, oder wenn Ed Hardy zum Beispiel sagt, ne, so, ey, da ist noch so viel Potenzial, man kann aus dem Tätowieren so viel rausholen, man muss sich nicht auf die 10 Oldschool-Flash-Seiten beschränken, sondern der hat ja den Slogan, ey, wear your dreams und so Sachen halt, ne? Also diese ganze Custom Work und wir machen dann eine richtige, das ist eine Kunstrichtung, das ist auch Kunst halt, ne? Aber, oder auch eben manchmal nicht, ne? Der, das ist halt ein schmaler, also, was ist eben kein schmaler Grat, der ist richtig breit, ne? Aber, dass das in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, hat nicht nur Vorteile. Also, oder ich selber fand es auf jeden Fall geiler, als es nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen war, ne, sondern als es noch am Rand gewesen ist. War so Pirate Life.
Tendieren Tätowierer denn vielleicht auch ein bisschen dazu, immer so das jüngst Vergangene so ein bisschen zu romantisieren? Oder hast du vielleicht im Jahr 2000 gedacht, 95, das war schon noch ein bisschen rougher irgendwie. Oder hast du 2005 gedacht, oh, 2000 war eigentlich eine geile Zeit oder
so? Also ich glaube, klar, du bist natürlich, ne, Tätowieren an sich.
Weil Tätowierer bewegen sich natürlich auch in ihrer eigenen Blase.
Ja, du bist, ne, und dann, in einem totalen Bubble.
Ne, sind vielleicht, ja, und durch Instagram ist es auf einmal draußen in der Welt.
Genau.
Und es, warum, ist halt eine Riesenbubble.
Also es ist halt naiv zu denken, das, was alle anderen einholt, würde uns verschonen. Mhm. Also Globalisierung auf jeder Ebene, Datenaustausch, Informationsaustausch, diese ganzen Sachen, die da eine Rolle spielen, das würde vom Tätowieren Halt machen. Bullshit, Alter. Das hat ja damals schon angefangen, ne, dass die Leute in die Talkshows gegangen sind zu Vera am Mittag oder so eine Scheiße, ne, und da erzählt haben, wie geil das ist und wie crazy und sie sind die geilsten und womöglich hat auch noch irgendeiner erzählt, wie viel er verdient und damit gibst du natürlich den Startschuss für alle anderen, die dann einfach sagen, ja, das will ich auch machen, ne? Also es ist wirklich naiv zu denken, dass das nicht passiert und ich sehe das mittlerweile so, Tätowieren ist wie Musik. Ne? Du hast,
ja, du hast eine kleine Band im 300er Club gesehen vor 10 Jahren und jetzt ist sie im Stadion.
Ja, genau. Oder die Erwartungshaltung, dass man tätowiert und auf jeden Fall damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.
Das gab es vor 20 Jahren nicht, ne? Diesen Lebensentwurf.
Nee, ich glaube, den gab es halt vor 20 Jahren, weil, also du musst mal sehen, ne? Du hast die Fähigkeit, eine gerade Linie zu machen, eine Schattierung zu machen und irgendwo Farbe reinzukriegen. Sauber, ordentlich, technisch gut. Ne? Ey, damit warst du safe, Alter. Das war cool. Damit hast du, damit hat der Dietmar zum Beispiel in Dortmund, damit hat er gut gelebt. Heutzutage ist das nicht mehr so. Das ist ja auch heutzutage nicht mehr so. Heutzutage, du kannst nicht davon leben, nur weil du Gitarre spielen kannst. Ja? Und die Tatsache, dass einfach Zehntausende tätowieren und ganz viele davon Illustration studiert haben oder Grafikdesign oder Kunst, das führt einfach dazu, dass das, was dich früher ernährt und am Leben erhalten hat, dass die Parameter haben sich so derbe verschoben, das ist halt vorbei. Ne? Es gibt, wie in der Musik, es gibt Bands, die machen ein Stadion voll und es gibt Bands, die spielen einmal im Monat in einem kleinen Club und von der Kohle können die nicht leben, sondern die machen das, weil die Spaß daran haben. Guy Atkinson hat das schon vor 15 Jahren in irgendeinem Interview gesagt, dass er seine Vorstellung, der sagte so, ey, Tätowieren wird werden wie irgendein anderes künstlerisches Medium. Das wird werden wie Acryl oder Ölmalerei. Manche werden davon leben können, andere nicht. Der Knackpunkt ist natürlich, ne, du machst es auf Menschen und es bleibt für immer. Ja. du kannst dir kleine Sachen weglasern lassen, also diese ganzen Party-Gags, Ignorance-Style und so, ne, das kannst du alles weglasern lassen. Da steht keinem, das wird kein Karrierehemmschuh für irgendeinen 19-Jährigen, der sich jetzt irgendeinen Quatsch mit einer selbstgebauten Rotary zu Hause irgendwie aufs Knie tätowiert. Das ist scheißegal, ne? Aber das ist einfach vorbei. Tätowieren ist Popkultur, riesengroß, Milliarden-Business, Alter. Da wird so viel Geld umgelegt. Diese ganze Seefahrer-Piratenromantik, das ist vorbei. Das ist jetzt Geschichte. Ich bin froh, dass ich da bei einem Teil, dass ich da mitgemacht habe und das erlebt habe. Und es gibt immer noch so ganz kleine Nischen, wie zum Beispiel diese Japan-Reise. Also das Attraktive am Tätowieren in Japan ist, abgesehen von den geilen
Tätowierungen,
ist das Attraktive, dass es diesen Outsider-Status hat. Du bewegst dich in einer totalen Subkultur. Und ich hoffe, dass das in diesem Land niemals akzeptiert wird. Ohne Scheiß.
Ja, im Moment ist es so, dass Tätowieren, glaube ich, unterm Strich verboten ist gerade.
Ja, in vielen Bereichen jeden Fall. Ne?
Und du musst, glaube ich, die Leute, studierter die, Mediziner oder...
Ja, du musst Arzt sein eigentlich. Ne? Alter, aber das wird umgangen auf viele Ebenen. Und das Ding ist halt einfach, dass der Toshi, der von Hand tätowiert, der eingebunden ist in so eine traditionelle Tätowierfamilie, der sagt so, ey, uns ist es egal, ob es verboten wird oder nicht. Wir machen weiter.
In New York war es ja genauso. Da wird es, glaube ich, 2002 oder so offiziell erlaubt oder 2001.
Ja.
Davor, da hat Mike Ledger da gesessen und Sleeves gemacht. Ja. Irgendwo.
Ja, genau. Und die Romantik ist halt weg, ne? Wenn es bei Sachen Fernsehshows gibt, wenn es überall Equipment gibt, wenn jeder es machen kann.
Was ich mich frage, es gibt ja so ein paar Vertreter, da weißt du, die arbeiten in einem gewissen Stil, die haben ein großes Business da dranhängen, die machen da richtig so eine Vermarktungsmaschinerie draus. Hatten Hennes, hatten Andreas Köhlen, hast du mit solchen Leuten da überhaupt Kontakt?
Gar nicht. Also, ich weiß genau, wen du meinst. Ne? Also, mich interessieren deren Arbeiten nicht. Mich interessieren die Leute nicht. Mich interessiert das Business-Konzept nicht. Ich habe auch keine Schnittstelle mit einem Autohändler.
Okay.
Also, ich habe keine Schnittstelle.
Das ist für dich genauso so weit weg von deinem...
Deiner
Definition von Tätowieren wie.
Ja, ich hab auch, guck mal, wenn ich Musik höre, ich höre mittlerweile, aber angenommen, okay, ich höre Punk und Hardcore, ne? Ich bin jetzt nicht so limitiert, ich höre schon ganz viele Sachen, ne?
Dann hörst du nicht unbedingt Offspring.
Nein, aber ich höre zum Beispiel, mich interessiert nicht, wie was Schlagermusik gerade, was da abgeht.
Ja, oder so nochmal
zum Beispiel,
auf die Spitze getrieben, ja, okay.
Ne? Ja. Also, das ist mir scheißegal, ne? Und nur, das ist ja genau der Grund, ne? Nur weil man zufällig das gleiche Medium bearbeitet, das ist halt mittlerweile, deswegen meine ich, Tätowieren ist wie Musik. Du hast halt Leute, die machen Punkrock und machen einen kleinen Club voll und du hast andere Leute, die machen Schlagermucke und machen damit ein Stadion voll. Und Punkrock war aber noch nie dazu da, um damit reich zu werden.
Ne? Ja, genau. Und das.
Und so ist es halt.
Und das Schlager-Tätowieren, das ist halt das Gefällige, was keinen stört.
Ja, oder einfach.
Es gibt auch viele Leute, die sagen, ich würde es vielleicht sogar unterschreiben. Das sind so Tätowierungen für Leute, die eigentlich gar nicht tätowiert seien.
Die eigentlich eine klassische Tätowierung total scheiße finden.
Genau.
Und alles, hässlich. Was damit verbunden ist, finde ich auch scheiße.
Ja, ja.
Aber so ist das halt. Ne? Und auf der anderen Seite, ey.
Ich mag ja keine Tätowierung, aber.
Ja, ne? Das sieht ja schön aus.
Ja, ja.
Auf der anderen Seite, die stecken da, auch der Schlagermusiker steckt in seine Arbeit oder in seine Musik oder auch der Schlager-Tätowierer steckt da auch Arbeit und Herzblut und was auch immer, ist halt einfach anders, ne? Der steckt da trotzdem viel rein und dann soll der auch von mir aus reich damit werden, ey, ist mir scheißegal. Also ich neide dem nicht seinen Erfolg. Ich krieg Probleme damit, wenn die eine Deutungshoheit übers Tätowieren haben wollen, ne? Wenn die anfangen.
Und ein Problem ist natürlich, wenn die dann in Medien so dargestellt werden.
Ey, natürlich.
Wir haben den und der spricht dann allgemein und aber eigentlich spricht er nicht.
Aber das meine ich ja, ne? Wenn die anfangen, in der Öffentlichkeit zu behaupten, sie selber würden fürs Tätowieren stehen, das, was sie machen, wäre tätowieren, und zwar als Nonplusultra, ne? Aber ey, weißt du, es ist auch müßig, sich darüber Gedanken zu machen, weil das ist so wie eine, du wirst es nicht verändern, ne? Du hast immer Leute, die haben den Drive in die Öffentlichkeit, die wollen noch mehr Kohle. Ne? Und
ich glaube, als Tätowierer, also du in deiner Position, ich glaube, so, wenn du jeden Tag eine Tätowierung machen kannst, ist das Leben doch eigentlich für dich gut.
Ey, voll, ja, ne? Klar.
Also, ja. Warum 2 Jahre ausgebucht sein wollen, for what?
Kann ich dir sagen, ne? Das macht natürlich
man hat eine Sicherheit
ein Sicherheitsgefühl. Ne? Also ja, die okay. Sache ist, wenn du immer nur von der Hand in den Mund lebst, dann wird es natürlich ein bisschen anstrengend. Weil
ist das so? Lebst du von der Hand in den Mund?
Im Moment ja, nicht ganz so extrem, aber es ist auf jeden Fall so, ich habe halt so viel zu tun, dass ich genau meine Rechnungen bezahlen kann. Mhm. Aber du kannst jetzt nicht wie vor 15 Jahren irgendwie was sparen und dann sagen, cool, für die Monate habe ich die Kohle im Sack, alles, was ich jetzt an Plus mache, kann ich sparen und damit eine fancy Reise machen oder so. Mhm. Ne?
Aber du kannst dir zum Beispiel den Luxus erlauben, 25 Sitzungen auf der ganzen Welt zu haben, hey, für deinen Rücken. Eben, und das genau. ist natürlich dein großes Projekt.
Aber das war auch noch in der Zeit, wo es anders lief.
Okay. Ne? Mhm. Das wäre jetzt im Moment nicht so drin.
Nee, voll okay. nicht. Gar nicht.
Ja, aber nee. Ist doch geil, dass du es gemacht hast.
Ja, ja, eben. Ich bin ne? auch froh. Dann, ich also ich bin total froh, dass
ich mir... Was ein geiles Investment ist das? Du hast einen geilen Buckel.
Eben. Ich ja. bin total froh, dass ich mir nicht ein fettes Auto gekauft habe, genau. sondern dass ich mir meinen Rücken abtätowieren lassen. Ja, richtig. Weil das Erlebnis, sich tätowieren zu lassen, den Rico kennenzulernen, die Shion, seine Frau kennenzulernen, die ganzen anderen Leute kennenzulernen, die was damit zu tun hatten. Ich habe mich bei Black Garden, also zwei Sitzungen hatten wir bei Black Garden in London. Dann war ich bei Unity Tattoo in Granada in Spanien, da bin ich tätowiert worden, bei LTW in Barcelona. Ja. Also alle Leute, die ich da kennengelernt habe, die ganzen Orte, die Reisen, alles, was damit zusammenhängt, ist 1000-mal mehr wert als irgendeine Karre, eine Uhr. Ja. Fuck off, ey, Alter, das interessiert mich nicht, ey, das ist mir scheißegal, ne? Und das war richtig geil, der Zugang zu Japan, den Toshi kennenzulernen, den Will Lolly richtig kennenzulernen und so, ey, das alles 1000-mal mehr wert. Mhm. Ne? Das ist auf jeden Fall das, was mich immer noch kickt, weißt du, wenn du auch eben gefragt hast, so, womit motiviert man sich neu?
Solche Leute kennenzulernen.
Solche Leute kennenzulernen, solche Erlebnisse mit dem Tätowieren
die sind zu haben. Die sind 12.000 Kilometer entfernt, aber die brennen genauso
wie du. Genau, und das sind so Erlebnisse, die geben dir auf jeden Fall nochmal einen richtigen Schub, ne? Ich kann verstehen, wenn Leute das nicht machen, wenn denen das keinen Schub gibt, aber für mich ist es genau das, was mich richtig kickt. Ja.
Wir machen hier mal langsam einen Deckel drauf an dieser Stelle.
Okay.
Ich glaube, wir haben gleich 75 Minuten auf der Uhr.
Ach, du dickes Ei.
Ach, scheiße, jetzt darf ich wirklich nichts schneiden. Das fällt dann sofort auf. Zwei Fragen zum Menschen Olaf Lobe. Was kann der Mensch Olaf Lobe gut? Was würdest du sagen, da kann ich auf mich selber zählen, so da bin ich verlässlich? Das ist eine positive Eigenschaft, die ich habe.
Reden und zuhören und Sozialkompetenz.
Was kann der Mensch Olaf Lobe nicht so doll? Genau das.
Ja, auf Zack. Nee, ich bin ein bisschen lahm. Ein bisschen zu faul, ein bisschen zu bequem. Eine zu lange Leitung. Boah, ich sitze manchmal so ein Knoten im Schlauch. Ey, Wahnsinn. Das habe ich auf jeden Fall. Sehr langsam. Ich bin leider sehr langsam in einer sehr schnellen Zeit.
Das geht nicht gut zusammen.
Nee.
Olaf, ich danke dir.
Ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.